Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Disput heute Abend hier in Berlin. Auslandsberichterstattung im Ausnahmezustand. Was und wie berichten Journalisten noch über Krisen und Kriege? Sie sehen ein großes, sehr kompetentes Podium vor sich und wir haben vielleicht einen Fehler gemacht. Wir haben ein Vorgespräch geführt, was sehr lebendig war und ich vermute, die Leute sind jetzt so verausgabt, dass sie dann jetzt keine Milch mehr geben, wie das Neudeutsch heißt. Und wenn das so ist, kommen Sie zum Zuge, dann müssen Sie die Leute auf Trab bringen. Der offizielle Grund am Anfang ist, dass wir dieses Buch, die Vorkämpfer, sozusagen Schwarzbuch Auslandsberichterstattung, hier mit vorstellen wollen und entsprechend Ihnen dann auch Thesen des Buches und der Autoren präsentieren wollen, Stefan Weichert und Leif Kramp, dass der lange Lulatsch hier vorne links, unüberschaubar, und das Weichert rechts, Professor bei Makromedia, vielleicht erklären Sie gleich am Anfang, was Makromedia ist.
Ich glaube, das stellen wir ein bisschen zurück, das können wir gleich im Gespräch erörtern. Wir sind eine private Hochschule, die Journalisten ausbildet. Anlass für das heutige Gespräch ist eine Studie, die wir das Netzwerk Recherche, dessen Vorsitzender Thomas Leifer ist, durchgeführt haben, mit Unterstützung von Rudolf-Augstein-Stiftung, Otto-Brenner-Stiftung und der Medienstiftung Hamburg. Ich freue mich sehr, dass wir hier so eine tolle Runde zusammengetrommelt haben, weil ich kann Ihnen sagen, es ist ganz schön schwierig, die Auslandskorrespondenten zusammenzukriegen, weil die meisten doch sehr viel unterwegs sind. Und ich hoffe, dass wir heute über einige wichtige zentralen Thesen und Probleme, die wir im Rahmen dieser Studie haben, diskutieren können.
Herr Fröder hatte bei dem Vorgespräch gesagt, Sie sollen die wesentlichen Ergebnisse in 2 Minuten vorstellen, weil das ungefähr das Level, was man heute noch als Aufmerksamkeitslevel voraussetzen kann. Was ist wirklich der wichtigste Befund, den Sie rausgekriegt haben bei dem Buch?
Ich glaube, die Expansion der Nachrichtenmedien und der gestiegene Druck ist so eines der wichtigsten Ergebnisse. Konkurrenzdruck, Schnelligkeitsdruck, oberflächlich, schnell, schmutzig zu berichten, ist eines der Ergebnisse, die wir doch von vielen bestätigt bekommen haben. Zugleich die Sparpolitik vieler Sender und Verlage, das sind einfach zwei Sachen, die schwer auf der Architektur der Auslandsberichterstattung lasten.
Das heißt, die Auslandsberichterstattung ist schon aus Ihrem Befund in einer Krise?
Ja, zum Teil. Zum Teil, wir haben hier Vertreter, die sich in Oasen befinden, in Luxusoasen. Spiegel, öffentlich-rechtliches Fernsehen ist da eher am wenigsten betroffen, aber es geht natürlich um Tagespresse. Aber selbst bei Öffentlich-Rechtlichen findet effizientes Kostenmanagement statt in letzter Zeit. Ich glaube, wir können von Ansätzen einer Krise, des Krisenjournalismus schon sprechen.
Was haben Sie Positives rausgefunden?
Ich finde, dass die Menschen, die diesen Job machen, bewundernswert sind für das, was sie tun und wie sie es tun. Also mich haben die Geschichten, die uns erzählt wurden, sehr berührt, auch emotional berührt. Und ich glaube, diese Leute haben eine große Verantwortung und nehmen diese Verantwortung auch wahr und bilden so ein bisschen das Nadelöhr für uns, was wir über diese Welt im Ausnahmezustand erfahren. Und ich finde es einfach nur toll, dass diese Leute, mit denen wir gesprochen haben, einfach sensationelle Persönlichkeiten sind. Deswegen freue ich mich auch, dass eben einige von denen heute hier sitzen, mit denen wir gesprochen haben.
Aus der Perspektive der Nutzer, also Zuschauer, Leser, Leserinnen etc., was würden Sie denen mit auf den Weg geben? Wo müssen wir misstrauisch sein? Sind die Auslandskorrespondenten überhaupt diejenigen, die wirklich die Prozesse vor Ort beobachten oder sind es deren Mitarbeiter, die aus den Ländern selbst kommen?
Es gibt eine gestiegene Abhängigkeit von sogenannten Stringern und Fixern. Das müssen wir uns gleich mal erklären lassen, was das genau bedeutet und die Zusammenarbeit. Ich finde, das, was oft gezeigt wird im Fernsehen, ist nicht immer das, was tatsächlich passiert. Da muss man vorsichtig sein vor dieser Bildgewaltigkeit und der Bildmächtigkeit des Fernsehens, aber natürlich auch der Online-Medien. Was oft bestätigt wurde, ist, dass Printmedien halt doch eben mehr Hintergründe und Analysen liefern können als dieses schnelle Medium Fernsehen. Und einfach hier oft eine Bildhörigkeit herrscht. Also ohne Bilder gibt es keine Nachrichten. Wir kennen das Problem der vergessenen Konflikte, der vergessenen Kontinente. Also da wäre ich als Zuschauer oder Leser immer wieder skeptisch und würde versuchen, mich aus verschiedenen Quellen einfach zu informieren.
Sie haben mit ungefähr einem Dutzend Korrespondenten und Korrespondentinnen gesprochen.
17 waren es, mehr als ein Dutzend, deutlich mehr.
Deutlich mehr als ein Dutzend. 4 davon sitzen hier. Was war denn für Sie die größte Überraschung im Ergebnis?
Wenn ich ehrlich sein darf, die größte Überraschung war für mich, dass die Betroffenen wenig über das, was sie tun, nachdenken und sich deswegen größtenteils jedenfalls sehr gefreut haben, dass sich mal jemand für ihre Arbeit interessiert, für ihre Motive, für ihre Antriebsformen, Motive. Also da kam schon so eine Begeisterung, schlug einem da entgegen und daraus resultierten eben relativ lange Gespräche, die bis zu 3 Stunden dauerten. Das war eine positive Erfahrung für mich und ich glaube auch für unsere Gesprächspartner.
Gut, das ist natürlich die wunderbare Überleitung. Jetzt haben Sie ungefähr 1 Stunde Zeit zu reflektieren mit uns gemeinsam und später auch mit Ihnen, wenn Sie Fragen stellen wollen. Frau Kölbel, Sie werden hier als die Ausgespähte dargestellt. Was hat man sich denn darunter vorzustellen?
Das ist meine Haupteigenschaft.
Ja, offenbar.
Also, ich meine, es geht zurück auf ein Ereignis 2008, wo bekannt wurde, dass der BND eine Korrespondenz von mir mitgeschnitten hat mit einem afghanischen Politiker, hat große Wellen geschlagen, war sehr unangenehm persönlich, hat auch bis heute Auswirkungen in gewisser Weise. Aber das war einfach ein Moment, wo man selbst sozusagen zum Gegenstand der Berichterstattung wurde. Und das war insofern völlig neu für mich.
Was ist denn, Sie berichten sehr viel aus Afghanistan. Man kann schon, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass Sie einer der Spezialistinnen sind, auch beim Spiegel. Was ist da so Ihr anderes Spezialgebiet, Ihre Leidenschaft, für die Sie brennen?
Sie meinen jetzt
journalistisch.
Journalistisch. Journalistisch ist es so, dass ich eigentlich immer eine Frage habe. Ich habe, und auch so bin ich auch nach Afghanistan gekommen. Mich hat interessiert, damals, nachdem die Mauer fiel und die Bundeswehr plötzlich wieder in Einsätze sollte, wohin geht dieses Land, wenn wir wieder sozusagen militärisch uns beteiligen sollen. Und ich habe mich immer gefragt, was bedeutet das, was für Leute schicken die dahin, wie verändert das unser Land, wie kann man die richtigen Entscheidungen fällen, wann soll man Soldaten in Einsätze schicken, wann ist es gerechtfertigt, jemanden in einen Einsatz zu schicken, der sterben kann, wann ist es gerechtfertigt, jemanden zu töten und auch in welchem Verteidigungsrahmen findet das statt. So, und so kam ich nach Bosnien, nach Kosovo, nach Afghanistan letztlich und so hat sich das dann verselbstständigt. Aber was mich wirklich brennen lässt, ist dieser Dreh der Veränderung. Was bedeutet es, wenn etwas zum ersten Mal geschieht und unser Land verändert? Ich war zufällig, was heißt ja zufällig dabei, also im Kosovo zum Beispiel bei diesem Einmarsch der Deutschen, das erste Mal in einem Auslandseinsatz Deutsche sogenannte Feinde erschießen. Also an diesem ersten Einmarschtag ist das passiert, da wurden 2 Serben erschossen. Und sprach vorher mit demjenigen Leutnant, der diesen Zug führte, stand neben ihm, als es passierte, und trank danach mit ihm noch ein Bier und besuchte ihn danach nochmal, als er dann zurück wieder mit seiner Einheit zu Hause war. Das sind die Prozesse, die mich interessieren. Und ich glaube, das ist jetzt fast abgeschlossen, dass die Deutschen sich da zurückmelden. Das ist also ein Prozess von 15 Jahren gewesen. Ich denke, jetzt beginnt eine neue Phase für die Deutschen. Und auch das interessiert mich.
Wir vertiefen das später noch. Herr Fröder, Sie sind ja ein alter Germanist. Was heißt eigentlich das Wort übersetzt tollkühn?
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich habe mich auch etwas gewundert, dass ich unter diesem Terminus da auftrete. Weil das ist ja das Spannende bei der Auslandsberichterstattung, dass die Sachen, die scheinbar kühn sind, Mut bedürfen, sich meistens bei den Leuten mehr festhängen als die, sagen wir mal, sachlich aufwendigen Reportagen, die man gemacht hat. Oder auch, wo man aus ethischen Gründen zum Beispiel vor Ort geblieben ist. Also ich denke zum Beispiel an ein typisches Beispiel 1975, als klar war, die Asienkriege gehen zu Ende. Dieter Kronzucker fragte mich, traust du dich nach Kambodscha zu gehen? Du weißt es nicht ungefährlich. Ich habe gesagt, ist eine Selbstverständlichkeit. Wir haben jetzt 6-7 Jahre lang kritisch über den Vietnamkrieg berichtet. Wir haben sehr kritisch über Laos, Kambodscha berichtet. Und wir müssen auch zeigen, wir müssen vor Ort sein, was wird eigentlich daraus? Man kann nicht sozusagen eine Trendwende immer wieder einfordern, journalistisch, und dann nicht zeigen das Ergebnis.
Gibt es für Sie in einem Satz so ein persönliches Credo für Ihren Beruf als Auslandsreporter?
Möglichst nah vor Ort zu sein, keine Stringer, keine Fixer, außer vielleicht für eine Vorbereitung, damit man an die Leute wirklich rankommt, aber kein Kamerateam alleine arbeiten lassen, ohne dass ich präsent bin.
Okay. Wunderbar. Neben Ihnen sitzt der Globetrotter. Muss man so ein Reisefieber haben oder ein Globetrotter-Feeling, um ein guter Auslandsreporter zu sein?
Ja, also man darf auf jeden Fall keine Flugangst haben, glaube ich. Das wird dann schwierig, wobei es immer wieder Kollegen gibt, die sozusagen nicht gerne fliegen. ich glaube, ein grundsätzliches Interesse oder auch ein Drang dazu, sich auch fremde Länder, die teilweise sehr schwierig zu erschließen sind, selber anzugucken, die selber, man muss sie ja erstmal selber verstehen, um es dann versuchen, dem Leser zu erklären. Das heißt also, der Drang, nach draußen zu gehen und nicht im Büro zu sitzen und da versuchen, irgendwelche Drittinformationen zusammen zu schneiden, das ist schon das Wichtigste, das setzt sich dann aber in dem Land ja auch fort. Also man fährt ja da auch nicht hin, schlägt sein Büro im Hotel auf und versucht dann da sozusagen auch nur Telefondienst zu machen. Also von daher der Globetrotter, sicherlich auch eine Formulierung, weil Stefan mich ganz gut kennt und natürlich über die Jahre Hunderttausende von Abendessen, Veranstaltungen, Treffen dann immer wieder kurzfristig gecancelt wurden, weil es irgendwie hieß, naja, Matthias fährt halt dahin oder hierhin. Ich finde den Begriff auch nicht negativ. Also mir hat das in den letzten Jahren sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es sehr anstrengend ist.
Gibt es für Sie auch sowas wie ein Credo als Spiegel-Online-Reporter in einem Satz?
Naja, ich würde mich bei dem Credo im Prinzip anschließen, was Herr Fröder gesagt hat, das genau hingucken. Ich glaube, wo wir alle uns noch mehr anstrengen müssen, ist sozusagen bei diesen Auslandsberichterstattungen noch mehr auf eigene, also wirklich originär eigene Recherchen zu setzen. Das heißt, nicht einfach in ein Land zu fahren und dann so den Mainstream, der in der New York Times oder wo auch immer läuft, so ein bisschen abzukupfern, sondern eben, auch wenn das schwierig ist teilweise, weil Deutschland nun jetzt nicht so ein großes Land ist, eben selber an die Leute ranzukommen, auch selber mit Politikern zu sprechen und eben zum Beispiel in Afghanistan auch selber mal kleinere Vorgänge eben versuchen, wirklich zu recherchieren. Und ich glaube, das ist eines der Sachen, die mir in den letzten Jahren am meisten Spaß gemacht haben, die auch selten so liefen, dass man das alleine gemacht hat, sondern in vielen Fällen, wie zum Beispiel nach den Vorfällen in Kunduz, haben wir ja ein sehr großes Rechercheteam gebildet aus Leuten, die nach Afghanistan gefahren sind, aus Leuten, die in Deutschland recherchiert haben, also da die Vorgänge in den Ministerien geklärt haben. Und ich glaube, das Ergebnis hat gezeigt, dass du letztlich als Einzelkämpfer wirst du so einen Vorfall nicht klären können. Aber so eine Arbeit in so einem Team, wo letztlich so viele Sachen dann zusammenkommen, also es war eines der, fand ich, der Projekte, die einfach am meisten Spaß gemacht haben, persönlich, und dann eben auch, glaube ich, ein sehr starkes Ergebnis erzeugt haben.
Der Tollkühne, der Globetrotter, die Atemlose. Sie haben bei ProSieben Sat.1 bei der Gruppe gearbeitet, Auslandsreportagen gemacht, jetzt bei einer privaten Produktionsfirma. Was war Ihre innere Motivation? Was trieb Sie an für die Auslandsarbeit?
Zum einen sind das ganz persönlich familiäre Gründe. Ich habe eine Familie, die relativ weit verstreut ist in der Welt und deshalb fand ich es immer wahnsinnig spannend, durch die Welt zu reisen. Und dann, um es mal ganz flach zu sagen, habe ich versucht, das zu meinem Beruf zu machen, was mir eine relativ lange Zeit auch gelungen ist.
Und ein Credo, gibt es das?
Das wird sich jetzt so ein bisschen wiederholen, das tut mir auch furchtbar leid.
Egal, die Menschen lernen am meisten durch Wiederholung.
Ist es so vor Ort? Ist es in der Tat so, vor Ort zu sein, aber vor Ort zu sein ist ja zweigeteilt. Ich glaube, das ist auch was in Ihrer Untersuchung da so ein bisschen herauskommt. Und vor Ort zu sein reicht eben einfach nicht. Mhm. Man muss dringend das Hotel verlassen, was erstaunlich viele Menschen immer noch sehr ungern tun. Und man muss versuchen, oder beziehungsweise ich habe immer versucht und werde es weiterhin tun, so viel wie möglich mit den Leuten in den direktesten Kontakt zu kommen. Weil ich glaube, je weniger man spricht, desto weniger versteht man. Und je mehr man sich auf andere verlässt, desto größer ist die Gefahr, dass man auf irgendetwas aufsitzt, was dann vielleicht nicht ganz der Realität entspricht.
Frau Dutzer, Sie machen im Grunde das Exotischste von allen hier oben auf dem Podium. Sie haben für Al Jazeera gearbeitet, arbeiten heute noch. Ist das ein ganz anderes journalistisches Arbeiten, wo man auch eine andere Motivation haben muss?
Ich glaube, es ist sehr viel weniger exotisch, als die meisten denken. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich in Deutschland sage, ja, ich habe bei Al Jazeera gearbeitet, dann denken die Leute, um Gottes Willen, dieser Islamistensender, ja, das sind die mit den Bin Laden-Videos. Und für mich in Doha hat es sich meistens angefühlt, als sei ich in London, weil es unheimlich britisch geprägt ist. Und ich bin auch nicht umgeben von lauter Arabern und kopftuchtragenden Frauen, sondern genauso von der Schwedin im kurzen Rock, wie von, naja, tatsächlich auch einigen Kolleginnen mit Niqab. Es gibt eigentlich alles.
Und was, wenn wir fragen ja am Anfang, mit jeder ungefähr eine Vorstellung hat, Ihr Credo bei Al Jazeera, können Sie sagen, so ein Leitsatz, was Sie prägt?
Al Jazeera ist ein in sich sehr viel gespaltener Sender mit vielen unterschiedlichen Lobbys.
Sie sollen aber von sich sprechen.
Das heißt, für mich war das Credo, mich von keiner dieser Lobbys vereinnehmen zu lassen und in keinem Camp mitzuwirken.
Und ist es Ihnen gelungen?
Ich glaube schon, ja.
Ziemlich ungewöhnlich.
Ich habe auch gekündigt.
Okay. Wir kommen, das vertiefen das später noch. Last but not least, Astrid Frohloff, Sie war auch schon, kennen Sie wahrscheinlich als Fernsehgesicht, als Promi kann man sagen, aber sie war auch Korrespondentin Nahost und Israel. Wenn Sie nachdenken heute als Chefin von Reporter ohne Grenzen, Ihr journalistisches Credo auf die Auslandsberichterstattung, wie sieht das aus?
Mir kam es immer sehr darauf an, meine eigenen Vorurteile zu überprüfen. Ich habe viel im Nahen Osten gearbeitet und hatte eben zu tun mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Wir alle haben unsere Bilder im Kopf davon, warum das so ist, warum die Leute da so ticken, wie sie ticken. Und ich wollte immer herausfinden, ist das wirklich so? Und habe das versucht, in meine Berichterstattung einfließen zu lassen, soweit wie es möglich ist. Also der Versuch, sozusagen so tief zu gründeln, wie es möglich ist, wenn man für ein elektronisches Medium arbeitet, das in der Regel nicht so viel Zeit hat und so viel Raum hat, um wirklich hintergründig zu recherchieren und das dann auch alles in Platz zu haben, das alles zu erzählen. Beim Fernsehen hast du dann, wenn es hochkommt, für eine kleinere Reportage 6-7 Minuten. Da musst du das dann alles reinpacken, was du sagen möchtest. Aber das habe ich versucht.
Und vermissen Sie die Zeit?
Sehr.
Ja. Also es macht mehr Spaß, im Ausland zu arbeiten, als hier irgendwo sterile Beiträge anzukündigen.
Also wenn es um Spaß geht, fand ich das sehr, sehr reizvoll, im Nahen Osten unterwegs zu sein, gerade weil man da eben die Möglichkeit hat, hinter diese Kulissen zu gucken und viel, viel mehr von dem zu begreifen, was man hier begreift. Wenn du hier aber am Desk sitzt sozusagen, als jemand, der ein bisschen mitsteuern kann, worüber, was und wie berichtet wird, ist das natürlich auch sehr interessant. Und ich glaube, es hat sich ja die Auslandsberichterstattung auch ein bisschen verändert im Laufe der Jahre. Glücklicherweise, ich finde zum Vorteil, wenn man die Qualität anschaut, was die Quantität angeht, also die Anzahl der Sendungen, die es überhaupt noch gibt im deutschen Fernsehen, der Umfang, wie berichtet wird in den Printmedien, das hat natürlich dramatisch abgenommen und das ist natürlich sehr zu bedauern.
Okay, jetzt haben Sie ungefähr einen Eindruck von diesem Riesenpodium, von den Persönlichkeiten, die werden Ihre Positionen vertiefen. Frau Kölbe, würden Sie auch sagen, dass sich die Auslandsberichterstattung verbessert hat, dass wir eine bessere Berichterstattung in letzter Zeit haben? Sie sind privilegiert als Spiegelautorin, können lange Geschichten schreiben. Ist das auch Ihre Einschätzung?
Also ich glaube, dass das einfach ganz unterschiedlich ist. Wir haben eine ganz vielfältige Auslandsberichterstattung. Jeder ergreift die Gelegenheit, auch von einer kleinen Zeitung heute, ich kann das jetzt mal für meinen Bereich Afghanistan, Pakistan sagen, Afghanistan vor allen Dingen dorthin zu gelangen, das geschieht vor allen Dingen über die Bundeswehr, weil das die billigste, die einfachste Möglichkeit ist, dorthin zu gelangen, wenn der Verlag nicht in der Lage ist, das zu bezahlen, was ein guter Verlag eigentlich auf jeden Fall sollte, damit die Unabhängigkeit gewahrt bleibt. Aber dadurch entsteht natürlich eine Ausschnittsberichterstattung, also dass wir eine gefilterte Form haben, in der bestimmte Dinge zusammenkommen, nämlich einmal ein Kostenersparnis für den Verlag und auf der anderen Seite natürlich eine eingeschränkte Berichterstattung, weil wenn Sie da nicht die Möglichkeit haben, sich Kontakte aufzubauen, sich aus dem Camp raus zu bewegen, die Gegenseite aufzuspüren, Zivilisten zu sprechen, dann haben Sie natürlich nur ein sehr eingeschränktes Bild und das ist ein großer Teil der Wirklichkeit, der über viele Blätter und vielleicht auch über Sender dargestellt wird.
Machen wir es konkret am Spiegel, wirtschaftlich bestens aufgestellt, fantastisch. Mhm. Erleben Sie persönlich als Autorin da Einschränkungen, dass Sie auch auf etwas verzichten müssen oder dass Ihre Stories, die Sie haben, eben auf Rücksicht zum Beispiel aufs Publikum nicht so gedruckt werden, wie Sie es gerne möchten?
Also das erlebe ich nicht. Was ich erlebe, ist, dass wir eine ganz große Aufmerksamkeit haben auf die Berichterstattung über die Bundeswehr, weil das einfach unser Identifikationsfaktor mit dem Konflikt ist. Und darüber hinaus, das empfinde ich jetzt als jemand, der sehr lange in diesem Land arbeitet, manchmal diese größeren Zusammenhänge, Verteidigungsbündnis, außenpolitische Konflikte in dieser Region, die überhaupt dazu führen, was wir für eine Lage dort haben, dass das ein wenig in den Hintergrund gedrängt wird und isoliert die Gefahr, der die Soldaten ausgesetzt sind, gesehen wird von diesem Kontext. Das schmerzt mich, weil ich mir denke, es wird reduziert auf etwas, was machen unsere Soldaten da, was sollen die da, sie sollen nach Hause kommen, wir wollen da weg. Und das ist aber ein Weltkonflikt. Das ist, ich würde es nicht einen Weltkrieg nennen, aber es ist ein Weltkonflikt, für den niemand eine Lösung hat. Und wir sollten mal darüber nachdenken, wie wir da weiterkommen. Und da, finde ich, kommt das ein bisschen kurz, weil wir so diese Ereignisse, alle 4 Wochen wird ein Soldat erschossen oder 2 oder 3, das ist unser Thema. Und darauf bleiben wir letztlich hängen. Ja.
Gibt es auch Vorgesetzte oder Chefs, die Ihnen sagen, was Sie jetzt da wieder mitgebracht haben und was Sie schreiben wollen, das interessiert die Menschen nicht. Dass so ein vorweggenommenes Interesse oder Desinteresse des Publikums Ihnen präsentiert wird.
Nein, das passiert nicht. Das passiert einfach nicht. Das ist aber so, dass meine Kapazität mitunter aufgesogen wird von dem, was einfach der Brennpunkt ist. Und das ist das, was ich vorher geschildert habe. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür erzeugen, welche Rolle der Iran spielt, Usbekistan, was das mit uns zu tun hat in Kundus und so. Das geht alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, das wird an den Rand gedrängt.
Warum?
Ja? Weil die Kapazität, die da ist, um diese Problematik, die komplex genug ist, aufzunehmen, limitiert ist. Ich denke mal auch bei den Zuschauern oder bei den Lesern in diesem Fall auch limitiert ist. Und wir machen jede Woche fast eine Afghanistan-Geschichte. Wir können aber nicht zwei oder drei machen. Und wenn dann die Auswahl fällt, dann fällt sie für den aktuellen Fall.
Wäre es nicht besser, wenn Sie mal eine Afghanistan-Story weniger machen würden, dafür eine substanzielle Iran-Geschichte oder Pakistan-Geschichte? Sie haben eben selbst Weltkrieg gesagt. Sie wissen, die geostrategische Einbettung des Afghanistan-Konflikts.
Weltkonflikt.
Nicht Weltkrieg. Weltkonflikt wäre doch günstiger, wenn Sie das auch machen würden. Sind Sie da nicht auch ein bisschen eingebunden in ein vermeintliches Publikumsinteresse?
Wir arbeiten dran. Also ich bin ganz Ihrer Meinung, das kommt doch, aber manchmal...
Versuchen Sie das nochmal auszutapezieren, damit jeder das versteht.
Also es ist so, wir haben ja zum Beispiel auch unsere Afghanistan-Berichterstattung einfach verbreitert. Ja, wir haben inzwischen, ich habe das früher wesentlich alleine gemacht, dann ab 2004, 2005 gab es eine solche Aufheizung dieses Konflikts, der vorher übrigens nicht so großes Interesse hatte. Zu dieser Zeit, wo er nicht so großes Interesse hatte, habe ich ganz viele so Erklärungsstücke geschrieben. Also wo sind wir hier eigentlich gelandet? Wer sind die denn eigentlich? Wer gegen wen? Und welche Rolle spielen die Deutschen? Welche Geschichte haben die Deutschen? Und sowas. Und dafür gab es ein relativ großes Publikum. Jetzt sind wir wirklich mitunter getrieben davon, was passiert dort und das muss berichtet und eingebettet werden. Ich habe manchmal nicht die Kapazität, das alles gleichzeitig zu machen. Deswegen haben wir jetzt einfach mehrere Leute, 4, 5, 6 Leute, die immer mal wieder und auch aus ihren Bereichen und wir dann zusammen andere Stücke machen. Und ich hoffe, dass das kommt. Ich habe, ehrlich gesagt, manchmal ist es einfach die Tagesaktualität, die einen völlig überwalzt. Ja.
Herr Fröder, Sie könnten jetzt mal spiegeln, wie die Afghanistan-Berichterstattung, um bei diesem Fallbeispiel zu bleiben, in elektronischen Medien läuft aus Ihrer Sicht. Spiegel ist ja gut ausgestattet mit kompetenten Leuten. Wie würden Sie sehen, wie die Privaten, aber auch die Öffentlich-Rechtlichen über Afghanistan berichten?
Miserabel, um es in einem Wort zusammenzufassen. Ich sehe zwei sozusagen den Reporter quasi in der Furt, rechts und links eine Mauer. Auf der linken Seite die Technik, die moderne, die erfordert, dass er 3, 4, 5 Berichte in der Zeit macht, in der er früher Zeit hatte für 1 bis 2 Berichte. Und auf der rechten Seite eine Erwartungshaltung bei der Bundeswehr insbesondere, aber auch bei den Amerikanern, die im Grunde grundsätzlich davon ausgehen, dass man als Embedded mit ihnen mitzieht und nur das berichtet, was sie einem erlauben, die einem auch, wie mir Kollegen berichtet haben, im richtigen Moment, und ich habe das im Irak mehrfach erlebt, die Kamera quasi zuhalten, wenn es kritisch wird. Und ich bin deswegen nie embedded gewesen, habe ganz grundsätzlich das abgelehnt. Das führt aber dann auch zu massiven Konflikten. Ich bin in einem sehr einsamen Bergdorf vor einem Jahr in Afghanistan dabei gewesen, mit dem Kameramann eine Bundeswehrpatrouille mit versteckter Kamera mal aufzunehmen und einfach mal zu sehen, wie verhalten die sich gegenüber der Dorfbevölkerung, wenn sie sich nicht beobachtet wissen. Und die haben einen ausgesprochen guten Job da gemacht. Soweit wir das mitbekommen haben. Wir sind ein bisschen näher ran, waren in der einheimischen Kleidung, dass sie uns auch nicht sofort erkannt haben. Und irgendwann bin ich dann auf den Offizier zu und habe gesagt, mein Name ist sowieso, arbeite für die ARD, würde gerne zu dem, was Sie jetzt hier gemacht haben, was ich, soweit ich es erkennen konnte, eine vorbildliche Leistung gewesen, was war ein Konflikt zwischen Nomaden und der Dorfbevölkerung, die er geschlichtet hat. Ein ergänzendes Interview. Und er hat gesagt, Herr Fröder, wir sind schon vor Ihnen gewarnt worden. Sie sind nicht embedded. Sie haben grundsätzlich was gegen Armeen, weil Sie immer sehr kritische Kriegsberichterstattung gemacht haben. Wir haben hier eine Mail bekommen, die ist rundgegangen, in dem wir ganz massiv aufgefordert worden sind, mit Ihnen keinerlei Gespräche vor der Kamera zu führen.
Okay, Fallbeispiele interessant und illustrativ, aber wie würden Sie Ihre Kritik untermauern und hinterlegen? Mit welchen Argumenten? Warum ist die unzulänglich, die offizielle Afghanistan-Berichterstattung in elektronischen
Medien? Weil Sie immer nur die Sicht der Militärs haben, weil Sie bei den Militärs sind. Ich habe zum Beispiel versucht, einen Kontakt zu den Taliban herzustellen, war auf einem halben Weg dazu. Plötzlich steht morgens im Hotel ein Zivilist, ein Deutscher, und sagt, Herr Fröder, ich muss Sie mal sprechen. Ich stehe auf, sagt, Sie versuchen Kontakt zu den Taliban. Sie können sich vorstellen, von wem ich bin. Sie wissen, dass das Terroristen sind und Sie wissen, dass Sie nach dem BKA-Gesetz, wenn Sie Kontakt mit Terroristen haben, möglicherweise einer Strafverfolgung sich aussetzen.
Haben Sie eine Idee, warum das so ist, dass dieses Feld so wenig kritisch berichtet wird?
Eine feste Überzeugung, dass Journalisten abhängig zu sein haben, integriert zu sein haben und über die enorme Anstrengung und natürlich auch den massiven Blutfluss, den wir da mittlerweile zu zahlen, im Sinne des Staates zu berichten.
Matthias Gebauer, ist es auch Ihre Erfahrung? Sie sind ja auch als Spiegel Online-Kollege oft unterwegs gewesen. Muss man freiwillig embedded sein, um an Informationen zu kommen?
Ich glaube, also grundsätzlich, Herr Fröder und ich haben da einen offenen Konflikt schon seit längerer Zeit darüber. Ich teile diese absolute Kritik gegenüber Embeddings. Vielleicht muss man das ja noch mal ein bisschen beschreiben. Nicht jeder weiß das ja. Embedding bedeutet sozusagen, dass man mit einer bestimmten Einheit, die man sich bei manchen Armeen, zum Beispiel bei den USA, sehr genau aussuchen kann, über einen längeren Zeitraum unterwegs ist. Das kann also draußen sozusagen, sag ich mal, außerhalb des Camps sein. Das kann auch eine Einheit sein, die immer raus und wieder reinfährt. Und da gibt es eben sehr verschiedene Arten und Weisen, wie das läuft. Bei den Deutschen, die das ja im Prinzip erst unter Gutenberg so ein bisschen eingeführt haben, ist das in der Tat sehr stark kontrolliert. Also so, dass immer ein Presseoffizier neben dir ist. Es ist in der Tat teilweise skandalös, finde ich, dass beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk dieser Presseoffizier nicht gekennzeichnet als O-Tongeber auftaucht. Das finde ich zum Beispiel, das ist eigentlich ein Fall für einen Presserat mehr oder weniger, weil du kannst ja keinen Presseoffizier so als Augenzeugen schildern. Auf der anderen Seite, ich finde sozusagen, die Frage des Embeddings ist eher eine Frage, die wir an uns selber stellen müssen. Ich sage immer, es ist richtig, ein Embedding zu machen, aber es verlangt dem Reporter eine Menge ab. Erstmal eine Menge Selbstbewusstsein, weil man sich sozusagen die ganze Zeit gegen solche möglichen Zwänge wehren muss. Und man kann sich auch erfolgreich dagegen wehren. Nicht so sehr bei der Bundeswehr, aber sehr stark bei den Amerikanern, die das sehr viel offener betreiben, die nämlich einfach nicht die Kapazitäten haben, ständig den Reporter einen Pressesprecher hinterher zu schicken. Bei diesen Embeddings zum Beispiel, ich habe davon mehrere gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ein sehr ungeschöntes Bild des Alltags von amerikanischen Soldaten bekommen, was alle Bereiche anging. Die Zusammensetzung dieser Einheiten, die für uns teilweise sehr befremdlich ist, die Arbeitsweise dieser Einheiten, die Befehlsstrukturen, wie die mit der lokalen Bevölkerung umgehen und eben auch unter was für Umständen sie überhaupt agieren, nämlich sozusagen da wochenlang mehr oder weniger im Dreck schlafen. Das heißt, ich glaube, dass Embedding eine Chance ist. Sie verlangt allerdings in der Tat einen sehr kritischen Reporter, der mit seinen eigenen Maßstäben da die ganze Zeit jeden Tag durchgeht und eben auch die Chuzpe hat, immer wenn dagegen verstoßen werden soll, zu sagen, nein, so mache ich die Tour nicht mit.
Frau Sandmann, teilen Sie diese Einschätzung? Das Embedding muss sein. Es hängt von der Reflexionsfähigkeit und dem Selbstbewusstsein des Reporters ab, wie man damit umgeht.
Die würde ich weitgehend teilen. Ich meine, ich glaube, man muss sich auch immer noch mal klar machen, es gibt Konflikte oder bestimmte Momente, da kommt man ohne ein Embed einfach nicht dahin, wo in dem Moment vielleicht gerade was passiert. Ich glaube, dass eines der großen Probleme ist natürlich, wenn man eine sehr lange Zeit einfach unter beengten Bedingungen mit einer Gruppe von Menschen zusammen ist, verliert man irgendwann die Distanz. Und das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Und ich glaube, wenn man das tut, dann spricht überhaupt nichts gegen Embeds. Zumal es ja immer mehrere Seiten von einer Geschichte gibt. Und eine Seite im Krieg ist ganz sicherlich die Seite der Armee. Insofern sehe ich überhaupt kein Problem mit dem Embed oder diesen Voraussetzungen, die ich eben genannt habe.
Das Entscheidende ist, glaube ich, auch, dass die Redaktion und die Verlage vor Ort in Deutschland diese Berichterstattung aus der Embedded-Situation als nur als einen Teil der großen Gesamtberichterstattung begreifen und das begleiten. Also das kann natürlich wirklich nur eine Facette des ganzen großen Bildes sein und das muss begleitet werden von zusätzlicher, umfangreicher Berichterstattung aus anderer Perspektive und es muss immer dargestellt werden, das finde ich auch wichtig für den Leser oder den Zuschauer, dass man selbst auch Vorbehalte hat und die Situation muss natürlich auch so charakterisiert werden, wie Sie sie beschrieben haben.
Und haben Sie den Eindruck, dass das geschieht in der Praxis?
Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit meiner Aussage, Auslandsberichterstattung hat sich etwas verbessert. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein, das hat sich in der Tat verändert. Also wenn wir zurückblicken, ersten Irakkrieg 91, wo kein Journalist oder nur ganz, ganz wenige die Möglichkeit hatten, aus dem Land zu berichten. Peter Arnett war für CNN der Einzige, der dort war. Das war eine verheerende Situation für Journalisten, auch für uns Deutsche hier darüber zu berichten, weil wir überhaupt keine Informationen, keine unabhängigen Informationen bekamen, sondern nur darauf angewiesen waren, das, was die Propagandaabteilung der jeweiligen kriegsführenden Parteien geliefert haben, irgendwie zu spiegeln und einzuordnen aus der Ferne. Die Umstände haben sich inzwischen geändert. Es gibt beispielsweise eben die Chance, embedded mitzureisen.
oder anders zu berichten. Und ich glaube eben, dass dieses Bewusstsein und auch viele Diskussionen, die darüber geführt worden sind, dazu beigetragen haben, dass viele Journalisten das viel offener und klarer reflektieren, wenn sie der Meinung sind, ich bin nicht sicher, wie ich eine Quelle, die ich bekommen habe, einordnen soll. Ich stelle es aber dar, dass es eine Quelle ist, die unsicher ist.
Frau Kölbe, Sie kommen viel rum. Ist das auch Ihre Wahrnehmung, dass die Journalisten, auch Fernsehjournalisten, ihre Embedded-Rolle selbst reflektieren, sodass der Zuschauer das kapiert?
Das kommt auch vollkommen auf den Journalisten an. Die meisten können es ehrlich gesagt nicht. Sie stellen sich ins Camp, berichten daraus, sagen, das ist die Berichterstattung aus Afghanistan und eigentlich müsste der Zuschauer sich ja sagen, da fehlt mir doch was, da müsste ich doch eigentlich auch nochmal was ohne die Soldaten und da draußen irgendwie weit weg, wo angeblich das schlimme Ganze passiert. Das findet natürlich nicht statt in dem Moment. Dass das nicht reflektiert wird, ist bedauerlich, sollte sicherlich sein, ist auch kritikwürdig. Auf der anderen Seite, so ist es. Die meisten, das Blöde ist, es gibt auch ganz Mutige. Ja, ich will irgendwie auch nicht alle über Bausch und Bogen da sagen, sie machen oberflächliche Berichterstattung, was nicht stimmt. Es gibt auch ganz mutige, tolle Kollegen, die in unheimlicher Kleinarbeit fantastische Sachen machen. Aber es passiert natürlich auch das andere, dass wir Reporter haben, die quasi wie Hausberichterstatter der Bundeswehr da irgendwie Y-Tours buchen und gar nicht mehr, also man findet gar nicht raus, dass die eigentlich mit diesem Land überhaupt nichts zu tun haben, sondern die landen in dem Camp, die fahren noch mal raus, da gibt es noch ein paar schöne Bilder und dann kommen noch drei Leute zu Wort und das ist dann Afghanistan.
Können Sie das mal unterfüttern, konkret an einem konkreten Beispiel?
Nicht so furchtbar gerne.
Doch, das Publikum möchte das, wir müssen schon Ross und Reiter nennen, damit das sozusagen kukident-mäßig zu verhaften ist.
Nee, das möchte ich nicht.
Möchten Sie nicht? Sind Sie denn auch embedded?
Es ist so, Sie können mit der Bundeswehr gar nicht sprechen. Deswegen bin ich so über diese Diskussion eigentlich ein bisschen irritiert. Sie können mit der Bundeswehr gar nicht sprechen. Die lassen Sie überhaupt nicht rein. Die lassen Sie mit keinem einzigen Soldaten sprechen, wenn Sie das nicht mit denen offiziell eingetütet haben. Es gibt kein Gespräch mit einem Soldaten, außer Sie haben sozusagen sich ein Netz aufgebaut, was wirklich zu empfehlen ist und was letztlich das automatische Nebenprodukt ist, das die erzeugen. Aber dann müssen Sie dafür keine Verantwortung übernehmen, was darüber geschrieben wird.
Im ZDF sehe ich ständig Reportagen des zuständigen Korrespondenten. Mit den Soldaten haben wir das und das gemacht. Im Camp machen wir das und das. Ja. Mit den Soldaten bin ich dahin gefahren. Der Presseoffizier hat mir gesagt, also das, ich als Gebührenzahler nehme das wahr, dass da sehr ausführlich rekurriert wird auf die Soldaten.
Ja, aber was dann fehlt, ist eben der Rest. Das ist das Leben der Soldaten. Das können Sie überall haben. Also das ist in Bosnien und in Kosovo und in Afghanistan nicht so viel anders, solange Sie das Camp nicht verlassen. Aber der Kontext wird ja überhaupt nicht dargestellt. Sie haben ja nicht die Möglichkeit, also ich sage Ihnen ganz offen, es ist auch für Leute, die lange im Land sind und die sozusagen ein Netzwerk, das funktioniert hat, haben, ist es heute wahnsinnig schwierig geworden, selbst wenn Sie sich wirklich bemühen und auch Risiken auf sich nehmen, in diese entlegenen Gebiete zu kommen. Sie müssen sich verflucht genau überlegen, wohin sie fahren. Sie müssen sich jede Fahrt, also wie sie es machen, wann sie es machen, mit wem sie das machen, müssen sie sich ganz genau überlegen. Es ist eigentlich auch klar, Journalisten sind nicht automatisch Helden, deswegen können es auch nur wenige sein, die es am Ende machen. Ja? Und meine Wege sind auch völlig reduziert worden aus der Sicherheitslage heraus. Die Sicherheitslage ist letztlich das, was alle bewegt. Und dann kann natürlich, jeder kann zu Y-Tours gehen, jeder kann 2, 4, 5, 6 Tage in diesen Camps verbringen. Das ist keine große Sache. Und trotzdem war man in Afghanistan, touch ground, hat dann irgendwie sozusagen ich war auch da. Und das ist dann so. Und da leidet das dann. Und das Publikum kann das nicht immer unterscheiden, denke ich mal.
Also ich denke, man muss auch eine ganz klare Unterschied nochmal einführen, der hier zu kurz kommt. Embedding für Wortjournalisten, die können alles letztlich doch berichten, was sie gesehen haben und beschreiben. Für Fernsehjournalisten oder Bildfotografen ist es fast unmöglich, weil eben, wie gesagt, der besagte Press and Information Officer nebendran steht. Und ich kann nur sagen, die wenigen embedded ähnlichen Situationen, die ich erlebt habe, wenn immer es zur Sache ging, dass also Menschenrechte massiv verletzt wurden, dadurch, dass man zum Beispiel mit vorgehaltener M16 in Häuser reingegangen ist, hat die Leute rausgetrieben, alte Leute getreten, Kinder getreten. Da haben wir sofort 3 Leute gehabt, die uns vorne die Kamera zugehalten haben oder sich vor uns gestellt haben, dass wir es nicht mehr sehen konnten. Das ist embedded für Fernsehleute in der Praxis. Und deswegen, wie gesagt, gibt es diesen Dissens zwischen Herrn Gebauer und mir, zu dem ich voll und ganz stehe. Wir können als Fernsehleute es nicht akzeptieren. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dem Moment, in dem man klartextlich sagt, ich bin nicht bereit, ich mache es auf eigene Faust. Sie gehen zwar höheres Risiko ein, die Bundeswehr hat mich fast für verrückt erklärt, als ich mit dem Taxi oben in Kundus ankam und hat gesagt, das ist Selbstmord, was Sie da versuchen. Wir haben aber gescheite Interviews und Szenarien bekommen. Wir haben 3 Tage in einem Dorf gelebt, wo der Bürgermeister gesagt hat, ich kann euch heute nicht mehr 100%ig beschützen. Aber wenn ihr das Risiko eingeht, wir zeigen euch, was hier geleistet worden ist und wie wir unter diesen Kriegsbedingungen leben. Und ich fand, die Redaktion mochte es nicht so sehr, weil es nicht spektakulär war. Ich fand es einen hochspannenden Film, weil er den Alltag gezeigt hat in so einer Kriegssituation.
Ja, genau. Aber zuerst Herr Gebauer und vielleicht auch mit einer kurzen Bilanzierung, ob es nicht ohne Embedded geht. Dass man also zwangsweise Embedded arbeiten muss.
Also ich wollte nur eine Sache noch mal kurz zur Bundeswehr sagen. Also so kritisch ich der Bundeswehr gegenüberstehe als Organisation und so viel sich da noch tun muss, aber ich sag mal, die Dinge haben sich im letzten Jahr schon ein bisschen verändert. Man bekommt leichter Zugang als früher. Also ich meine, Susanne und ich haben gleich beide die Situation erlebt, dass wir sozusagen vor dem Camp standen und es dann hieß, naja, sie haben keinen Termin vereinbart sozusagen, sie kommen gar nicht rein, was natürlich, ich meine, du stehst sozusagen in Nordafghanistan vor einem deutschen Camp und dann wird dir gesagt, du kommst nicht rein. Das ist natürlich, das ist letztlich wirklich skandalös. Ich glaube, mit den Embeddings, ich meine, lass es uns nicht so singulär sehen. Ich meine, man muss ja nicht nur Embedding machen. Ich meine, die Idealversion, die natürlich, da werden jetzt Kritiker vielleicht sagen, okay, das kann dann nur der Spiegel oder nur große Nachrichtenorganisationen. Die Idealversion ist doch ganz klar, du hast einen dabei, der embedded arbeitet. Du hast am besten mehrere Leute, die sozusagen draußen unabhängig, also wie man so im amerikanischen Slang unilateral sagt, dabei, die tauschen sich sozusagen im besten Fall auch noch untereinander aus und dann hast du auch noch eine Redaktion, die diese Berichte, gerade von den Embeddings in Krisensituationen, ich meine, das ist auch eine, glaube ich, eine Situation, die man sich nicht so leicht vorstellen kann und die gibt es mittlerweile eben bei der Bundeswehr auch, wenn du mit den Jungs da mittlerweile draußen unterwegs bist, das ist nicht mehr dieses irgendwie Entwicklungshelfer in Uniform, sondern also da, ich sag mal, ich habe da auch schon schlaflose Nächte gehabt, weil es einfach, ja, es kracht und raucht und irgendwie man will ja selber auch sozusagen da nicht auf der Strecke bleiben. Aber das ist die Idealversion, die wir natürlich ab und zu erreichen können, die allerdings natürlich sehr viel Geld kostet. Das können nicht alle, aber so.
Ich wollte eine kleine Geschichte erzählen, die mir auf ärgerlichste Weise klargemacht hat, welche Einschränkungen da existieren. Als diese Kundus-Geschichte gewesen ist, war folgendes. Ich war ein paar Tage danach oder was in Kundus und wir haben mit diesen Überlebenden gesprochen und dann hatten wir einen Fotografen, der die Fotos, die Porträts von denen gemacht hat und die Fotos, die die mitgebracht haben von ihren getöteten Angehörigen und so, und wir hatten dann ein technisches Problem und konnten diese Bilder nicht senden. Die einzige Maschine, die in Kundus funktionierte, stand in der im Bundeswehrcamp. Ja. Zur gleichen Zeit kam der Minister und hatte dort der Minister. Oder der GI, der Schneiderhahn kann, glaube ich. Also großer Bahnhof und wunderbar und alle Journalisten wurden eingeladen und kommt doch alle und so. Und daraufhin hatte dann mein Fotograf gebeten, können wir diese Bilder dann bei Ihnen senden? Wir hätten eine ganze Menge. Sagen die selbstverständlich, gar kein Problem. Dann kamen wir dorthin. Dann dürfte der, ich hatte mich dann mit anderen unterhalten und ließ den dann da alleine, was wahrscheinlich schon wieder ein großer Fehler war. Und der Presseoffizier stand sogar daneben und hat geguckt, was für Bilder der jetzt sendet. Die GI-Bilder und dieser Auftritt und der große Bahnhof ging problemlos durch. Kaum zeigte der diese Fotos, diese Porträts von den Angehörigen der Getöteten, zack, war aus, dürften wir nicht weitersenden. Ja? Und das sind die Dinge, die einen unglaublich ärgern, wo man sagt, Leute, seid doch mal Profis. Also ich meine, das ist ja passiert.
Aus deren Sicht sind die Profis.
Das kann gut sein. Also das macht dann überhaupt keinen Spaß. Sie können dann darüber auch gar nicht diskutieren. Die Spannung steigt ungemein. sehr schwierige Situation. Ja.
Ich glaube, die Kontroversen rund um Embedded Journalism haben wir ungefähr ausgelotet. Ich würde gerne einen Schritt weitergehen und zur Arbeitspraxis vor Ort mal das ausleuchten. Frau Dützer, Sie kennen das als Redakteurin Al Jazeera. Was haben Sie denn für einen Eindruck in diesem Berichterstattungskosmos, welche Rolle zum Beispiel die Geheimdienste spielen, wo Information auch eine Waffe ist, wo die Platzierung auch kultureller Konflikte in der Welt durchaus wichtig ist? Haben Sie das gemerkt, dass Geheimdienste Einfluss nehmen, etwa bei Al Jazeera?
Eine schwierige Frage, weil darüber immer alle spekulieren und in der Al Jazeera-Kantine spekulieren, wer wohl womöglich für wen.
Aber Sie waren da, bei Ihnen muss man nicht mehr spekulieren, Sie haben es selbst erlebt.
Also ich habe natürlich auch mit spekuliert, aber gleichzeitig ist es so etwas, was überhaupt nicht nachprüfbar war. Aber ich nehme mal an, dass Al Jazeera so ein politisches Gewicht hat, dass es gar nicht möglich ist, dass sich Geheimdienste nicht dafür interessieren. Also das ist meine Annahme. Es gab ja unheimlichen politischen Druck auf der katarischen Regierung in dem Moment, als die Al-Qaida-Videos gesendet wurden, als Al Jazeera die amerikanische Militärstrategie während des Irakkriegs unterminiert hat. Und dadurch, dass es jetzt nicht mehr nur den arabischsprachigen Nachrichtensender gibt, sondern auch noch den englischsprachigen, dadurch, dass da Leute aus 52 verschiedenen Ländern arbeiten.
Glauben Sie auch, dass Geheimdienstler direkt als Redakteure dort auch arbeiten?
Das weiß ich nicht.
Ja, man redet, man arbeitet da ja und man hat da Kontakte. Es geht ja um Ihre Einschätzung. Wir sitzen hier, ja, Sie sind vor Ort gewesen, Sie können uns Ihr Wissen konzentriert hier vermitteln und würden wir Sie bitten, das zu tun.
Also zugegeben hat es vor mir keiner.
Okay. Gut, wie schätzen Sie den Markt ein? Also BBC zum Beispiel investiert sehr viel in internationale Vermittlung. Die sagen, das ist ein machtpolitisches Instrument. Bei CNN wissen wir das auch. Wie würden Sie in diesem Zusammenhang Al Jazeera als politisches Instrument einschätzen, was auch Kommunikation weltweit mit prägen, bestimmen will?
Also Al Jazeera sieht sich ja oder sah sich ganz stark als das CNN des Nahen Ostens, sieht sich jetzt als überhaupt das CNN und sagt, naja, CNN ist eigentlich abgeschrieben, denn wir sind ja ein globaler Nachrichtensender, es gibt den englischsprachigen Sender, jeder auf der Welt, fast jeder könnte das gucken. Al Jazeera ist so ein Sonderfall gleichzeitig, dadurch, dass das ganze Geld ja schließlich vom Emir von Katar kommt. Und man sich insofern streiten kann, ist das jetzt Staatsfernsehen oder ist das Privatfernsehen? Also Katar ist gewissermaßen ein Land in Privatbesitz.
Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Zu der von Ihnen aufgeworfenen Frage, was ist es? Ist es ein Privatsender, Privatgeschäft?
Also tendenziell eher privat, denn auf dem gleichen Gelände gibt es auch noch Qatar TV und das ist klassisches arabisches Staatsfernsehen. Das ist also ganz interessant, dass ein Land zwei Sender finanziert. Einer ist eine globale Marke für das Image nach außen und es gibt aber auch einen Sender, in dem ja das kommt, was halt im arabischen Staatsfernsehen kommt. Also der Emir hat einen Brief aus Tralala bekommen.
Kommt das jemand?
Also ich habe es tatsächlich noch nie gesehen.
Wie kamen Sie ausgerechnet zu diesem Sender?
Über Ihren Sender, über den SWR.
Und danach? Was hat Sie interessiert? Was hat Sie da interessiert, dass Sie da hingegangen sind?
Also ich hatte sowieso einen Bezug zur arabischen Welt, weil ich vor dem SWR im Libanon gearbeitet hatte und ich bin damals zum ersten Mal auf ein paar Al Jazeera-Kollegen gestoßen und zwar zu dem Zeitpunkt, als es das sogenannte Blair-Bush-Bombing-Memo gab, also Berichte darüber, dass womöglich das Headquarter von Al Jazeera in Doha hätte bombardiert werden sollen. Und daraufhin habe ich Interviews mit den Leuten aus dem Beirut-Büro gemacht und fand die sehr, sehr spannend, weil sie nämlich eine ganz interessante Mischung hatten, aus einerseits unheimlichem Stolz, dass sie Teil dieses Projekts sind und dass sie quasi die Medienwelt in der arabischen Welt revolutioniert haben. Und auf der anderen Seite waren sie unheimlich kritisch und hatten politisch völlig unterschiedliche Ansichten.
Sie haben jetzt das Glück, Sie kennen beide Seiten. Wenn Sie uns einfach erklären würden, gibt es eine andere journalistische Mentalität und Herangehensweise bei Al Jazeera als etwa die Auslandskollegen in Stuttgart? Von der inneren Mentalität, wo sehen Sie die Brüche und die Unterschiede?
Ich glaube, der größte Unterschied kommt einfach wirklich dadurch zustande, dass wenn man in Stuttgart in einer Politikredaktion sitzt und die Meldungen der Agenturen reinkriegt, dann sind ganz viele Kriege einfach die Kriege der anderen. In irgendwelchen Ländern da weit weg und die Leute sind auch irgendwie ganz anders als wir. Und bei Al Jazeera kommen die meisten Journalisten aus den betroffenen Ländern und haben deshalb eine andere emotionale Involviertheit. Und das wirkt sich natürlich auf die Berichterstattung aus.
Wie?
Also insofern, dass sie definitiv emotionaler ist, dass ganz viele sagen würden, ich mache das, weil ich zeigen möchte, was mit meinem Land passiert. Und dann kann man sich streiten. Das ist manchmal ein Vorteil, weil manche Leute einfach unheimlich guten Zugang haben, weil sie bei ihrer Tante in Bagdad anrufen können, die womöglich gleich ums Eck wohnt, wo der Anschlag passiert ist, und sich eben nicht nur auf Agenturmeldungen verlassen müssen. Und es hat auf der anderen Seite natürlich auch die Folge, dass es manchmal so eine Inszenierung der Kriegssituation gibt. Ich frage mich dann allerdings manchmal, wie wäre das in Deutschland? Gäbe es jetzt Bombenangriffe auf Berlin? Was würden die Berliner machen? Würden sie womöglich auch sagen, ich will, dass wir die zerfetzten Kinder zeigen, damit die Welt da draußen weiß, was hier passiert.
Mhm. Herr Gebauer, Sie haben auch schon mal mit Geheimdiensten zusammengearbeitet, international. Gab es da gute Erfahrungen?
Also das Wort zusammenarbeiten würde ich streichen. Also
kollaboriert. waren in touch oder nennen Sie es, wie Sie es wollen.
Also natürlich gibt es sozusagen, ich meine, das ergibt sich alleine schon, wenn Sie sozusagen in so einem Land wie Afghanistan sind und einmal abends zum Botschafter in die Residenz zum Abendessen gehen, dann sitzt da in der Regel auch irgendwo unauffällig dann so ein älterer Herr, der sich irgendwie als politischer Berater oder so vorstellt. Und Sie merken natürlich ganz schnell, dass der möglicherweise eben eigentlich mehr wissen will, als er einem erzählt. Ich kann das immer schwer verallgemeinern. Also was heißt zusammenarbeiten? Ich glaube, also in erster Linie muss man, glaube ich, erstmal begreifen, wenn man Geheimdienste anguckt, dass Geheimdienste, der erste Schritt, sozusagen die erste Informationsquelle, die Geheimdienste haben, sind wir, nämlich die sozusagen die Presse. Das ist das, was Geheimdienste als erstes auswerten. Das ist auch das, was sie als erstes in Afghanistan auswerten, ist die lokale Presse. Und das, was sonst noch alles geschrieben wird, und dann versuchen sie, diese Informationen halt über ihre Kanäle zu verdichten. Und natürlich gibt es immer wieder Versuche, gerade so auf der persönlichen Ebene, dann auch, was wir so Abschöpfen nennen. Das heißt also, was weiß ich, man war irgendwo in Nordafghanistan, hat irgendwelche Leute da getroffen von der sogenannten Aufständischen oder Gegenseite oder Taliban oder wie auch immer. Und dann gibt es eben so ein Gespräch und dann wird natürlich schon mal nachgefragt, ja, wie war denn das genau, wo hat man sich denn getroffen? Der eine oder andere fragt auch schon mal, ob man dann eine Telefonnummer mal geben kann oder so. Das ist alles ausgeschlossen. Aber natürlich gibt es diese Versuche auch da wieder. Man muss einfach als, glaube als Reporter da einen relativ klaren Kodex für sich selber haben, wo die rote Linie ist. Und die rote Linie ist eben genau da, dass ich keine Informationen sozusagen an entweder deutsche oder ausländische Geheimdienste weitergebe. Ich kann sie nur nutzen oder versuchen sie zu nutzen, indem ich versuche, Informationen von ihnen zu bekommen. Und die muss ich dann sehr vorsichtig versuchen, selber zu verifizieren oder sie zumindest in so einen Kontext zu stellen, dass klar wird, dass ich sie nicht selber erhoben habe.
Frau Frohloff, wie war Ihre rote Linie in, zum Beispiel im Nahen Osten? Da gibt es ja auch, wie ein holländischer Kollege berichtet hat in seinem Buch, doch eine extreme Geheimdienstdichte, auch auf, mit dem Einfluss auf Auslandskorrespondenten.
Ja, also was Martin Gebauer schildert, ist jetzt ja sozusagen nur eine Facette des Umgangs mit Geheimdiensten. Also dass wir sozusagen versuchen, auch irgendwie Informationen zu bekommen oder andererseits auch genutzt werden, Informationen weiterzugeben. Die Erfahrung in autoritären Regimen, wenn du unterwegs bist als Journalist, ist ja noch eine ganz andere. Du wirst ja kontrolliert von den Geheimdiensten und kannst dich dem ja beim besten Willen auch nicht entziehen. Also in Ländern wie damals dem Irak unter Saddam Hussein war es so wie in, heute auch in vielen anderen Ländern noch, dass du, wenn du reinkommst, sofort einen sogenannten Minder des Geheimdienstes zur Seite gestellt bekommen hast. Also bist dort gar nicht alleine unterwegs, sondern ein Agent, ein Mitarbeiter des Geheimdienstes, der dann in der Regel auch Deutsch und Englisch und alle möglichen Sprachen spricht, dich begleitet, observiert, abends seine Reports abliefert und natürlich genau das, dafür sorgt, dass du nur über das berichtest, was die Regierung für richtig hält. Und da ist es sehr schwierig, sich zu lösen und frei zu machen und irgendwie unabhängig an seine Informationen ranzukommen. Also insbesondere dann, wenn du noch ein Kamerateam und das ganze Equipment und Ton und so weiter dabei hast. Also das ist wahnsinnig schwer.
Du bist ausgeliefert ein Stück weit, oder?
Du musst kleine Tricks und Wege finden und wenn es irgendwie möglich ist, versucht natürlich jeder trotzdem an Informanten ranzukommen, an Leute, die bereit sind zu sprechen. Aber das ist natürlich sehr risikoreich, weil du ja immer solche Informanten auch gefährdest. Also das muss man ja extrem vorsichtig dann auch betreiben. Was ich bedenklich finde, ist, dass wir bei Reporter ohne Grenzen beobachten, dass diese Überwachung und Einflussnahme auf Journalisten, auf Auslandsjournalisten deutlich zugenommen hat. Also das, ich weiß nicht, ist vielleicht bei euch auch spürbar, das hat sich wirklich verstärkt im Laufe der letzten Jahre und das hängt natürlich damit zusammen, dass immer mehr Staaten begreifen, wie wichtig es ist, die Hoheit über Informationen zu haben. Wir wissen ja, dass sich auch die Kriege selbst verändert haben. Es sind jetzt ja nicht mehr reine Kriege wie früher, wo ein Land gegen ein anderes kämpft, sondern dass die Kriegsarten, die Kriegsführung hat sich verändert und sogenannte Informationskriege, also die Macht um die Hoheit über die Informationen spielt eine ganz, ganz große Rolle. Eben nicht nur bei Kriegen, sondern auch in autoritären Regimen. Und das ist spürbar. Also Journalisten werden verfolgt, werden bedroht, Aufnahmen werden zensiert. Das erleben wir als Auslandsjournalisten auch, finde ich, zunehmend. Dem kannst du dich auch ganz schwer entziehen. Da hat, glaube ich, jeder seine kleinen Tricks, dann trotzdem Informationen nach Deutschland zu schmuggeln. Aber es nimmt drastisch zu.
Das würde aber in der Summe bedeuten, dass der Trend zu einer instrumentalisierten Öffentlichkeit geht, was die Auslandsberichterstattung angeht.
Hier in Deutschland, in der Wahrnehmung?
Nee, im Ergebnis. Die Faktoren, die Sie alle genannt haben, führen dazu, dass der unmittelbare Eindruck...
Das kommt ja darauf an. Also das kommt darauf an, ob du dich instrumentalisieren lässt. Also,
wie ist da Ihre Einschätzung?
Ich rede natürlich von Staaten, die autoritär regiert sind, wo du sozusagen wirklich kaum eine Chance hast, dich frei und unabhängig zu bewegen. Dann gibt es natürlich auch Grauzonen. Oder es gibt Versuche, trotzdem in ein Land zu kommen, auf illegalem Wege, sage ich mal, oder halb illegalem Wege, indem du dich da irgendwie reinschleichst. Alles riskant also für dich, und du gefährdest eben auch Informanten und Leute, mit denen du zu tun hast. Inwieweit du dich instrumentalisieren lässt, das hängt sehr von dir selber ab. Und da musst du natürlich immer wieder sehr genau prüfen, mit wem sprichst du, wer sind deine Quellen, wie ist das einzuschätzen, was sind die Motive von dem, mit dem du redest und von dem du die Informationen bekommst.
Frau Kölbe, was ist Ihre Lebenserfahrung? Wie gehen Sie mit den Dienstlern um? Sie trinken, wie Sie im Vorgespräch gesagt haben, zum Teil 20 Mal Tee mit Ihnen, wenn es am Ende was bringt.
Ich hab gesagt, es handelt sich um Menschen, von denen ich das Visum möchte. Was gerade eben Astrid Pohloff sagte, ist genau richtig. Die Staaten, die diese Hoheit über die Deutung in ihrem Land behalten wollen, lösen dieses einfach über einen völlig verengten Visumszugang. Sie kriegen einfach kein Visum für bestimmte Länder, außer sie schreiben das, was die hören möchten, oder zumindest mal, oder sie kennen jemanden, und das ist eigentlich das Entscheidende. Sie müssen jemanden in der Hierarchie kennen, der sie versucht, da, wie soll ich sagen, aus dem Land rauszuhalten, überstimmen kann. Das ist eigentlich die Hauptarbeit dabei. Und das hat eigentlich nicht so sehr viel mit Geheimdiensten zu tun, sondern es hat eigentlich was mit der Hierarchie des Landes zu tun. Das spielen natürlich, weil es autoritäre Staaten sind, weil es Polizeistaaten sind, wo Geheimdienste eine Rolle spielen, spielen die eine große Rolle. Natürlich versteckt sich hinter einem Informationsministerium auch ein Teil Geheimdienstlertätigkeit. Und sie verstehen in manchen Ländern überhaupt nicht, warum es plötzlich klappt oder nicht klappt und wo genau die Schnittstelle ist. Aber darum geht es letztlich, das rauszukriegen.
Aber so eine Faustregel, wie Sie persönlich in Ihrer Professionalität mit Geheimdienstinformationen umgehen, können Sie uns nicht präsentieren. Wie man damit umgeht. Nutzt man sie auch?
Falls es überhaupt solche Gelegenheiten gibt, wie gesagt, der Geheimdienst steht nicht zur Verfügung in Deutschland. Also unser deutscher Geheimdienst steht nicht zur Verfügung für Informationen und offenen Austausch. Also vielleicht gibt es solche Kontakte.
Herr Wagner, der zuständig war in der ARD für Geheimdienstberichterstattung, mal schon mal ganz anders erläutert.
Ja, vielleicht gibt es Leute, die das anders machen. Wahrscheinlich macht das jeder schon das anders. Ehrlich gesagt,
Georg Maskolo kennt sich auch sehr gut aus in diesem Bereich. Chefredakteur des Spiegels.
Ja,
also exquisite Kontakte.
Ja gut, vielleicht gibt es ja Journalisten, die das so machen. Also was ich mache, ist aber das sind ja alles offizielle Kontakte. Ach so. Das sind ja alles offizielle Kontakte. Sie haben jetzt, glaube ich, gerade eben von informellen Kontakten gesprochen.
Ja, so wie in der Arbeitspraxis, wenn Sie in Afghanistan unterwegs sind zum Beispiel.
Spielt das überhaupt keine Rolle? Spielt das überhaupt keine Rolle. Also was ich machen würde, ist, ich würde offiziell, genauso wie ich das mit ausländischen Geheimdiensten auch mache. Ich gehe dahin, frage, kann ich den Chef sprechen, und manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Und daraus kann sich manchmal ein langfristiger Kontakt entwickeln, das ist auch manchmal so. Das ist, also zum Beispiel in Afghanistan oder in Pakistan, die Geheimdienstchefs, mit denen war es durchaus möglich zu sprechen, und da ist dann auch viel Substanz dahinter. Da muss man dann halt sehen, was kann man veröffentlichen, was kann man nicht veröffentlichen. Aber so auf so einer Tauschebene kommt natürlich nicht in Frage und darf auch nicht sein.
Okay. Vielen Dank. Da machen wir jetzt mal einen Schnitt. Frau Sandmann, als Sie bei ProSieben Sat.1 gearbeitet haben, würden Sie sagen, dass Sie bezogen auf Auslandsjournalismus auch so eine Fallschirmjournalistin waren? Eingeflogen in bestimmte Bereiche, schnell gelandet, was so häufig kritisiert wird in der Fachliteratur?
Absolut.
Haben Sie sich wohl dabei gefühlt?
Ja,
Hatten Sie immer einen Stringer oder einen Fixer, wie das so heißt? Also jemand, der die Sprache spricht des Landes und gleichzeitig ihnen hilft?
Das ist meistens sehr hilfreich. Ja, hatte ich oft viel und finde ich auch sehr sinnvoll.
Und die machen die Arbeit dann, oder wie hat man sich das vorzustellen?
Fantastisch, genau. Nein, das machen sie natürlich nicht, aber das ist genauso wie, ich habe ja beides gemacht. Ich habe sehr lange als Korrespondentin an einem Ort gearbeitet, als Nachgängerin oder Nachfolgerin von Astrid Frohloff in Jerusalem und Amman. Da hat man ja in seinem Büro auch Leute sitzen, da hat man Israelis sitzen und Palästinenser sitzen, die Kontakte haben, die einem helfen. Da nennt man sie Producer, weil sie im Büro sitzen und fest angestellt sind. Und ich weiß, ich habe nie den Unterschied zwischen Fixern und Producern verstanden.
Ich auch nicht.
Aber es scheint einen zu geben. Ansonsten, das kommt immer ganz darauf an, wenn man in Länder gesprungen ist oder abgeworfen wurde mit dem Fallschirm, wie Sie das nennen, in dem man vorher schon ein paar Mal war, hat man Kontakte, die kann man dann einfach irgendwie reanimieren. Im besten Fall hält man sie die ganze Zeit zwischendurch. Das ist immer so ein bisschen eine Frage davon, ob man sich das leisten kann, weil die im Zweifelsfall auch Geld für ihre Arbeit haben möchten, was ja durchaus nachvollziehbar ist. Und das wiederum kann nicht jeder Sender, nicht jedes Medium bezahlen. Oder ansonsten ist es so, dass man versucht, man hat eine Geschichte, die man erzählen will, die sich aus den Ereignissen ergibt, und dann versucht man, die zu bekommen. Und um die zu bekommen, brauche ich Hilfe. Ich glaube, nicht jeder braucht Hilfe. Ich habe immer Hilfe gebraucht, habe mich auf die auch dann gerne verlassen. Und die habe ich bekommen von diesen Fixern, die dann eben Kontakte hatten, Politikerinterviews eintüten konnten, mich vielleicht irgendwo hingeführt hatten, wo ich sonst nicht hingekommen wäre, und mir eben teilweise auch einfach Informationen gegeben haben, die ich sonst nicht bekommen hätte.
Welche Rolle hat denn der Korrespondent oder die Korrespondentin noch?
Dass ich mit diesen ganzen Informationen, die ich von ihm bekomme, erstens führe ich die Gespräche natürlich selbst, soweit mir das möglich ist, oder mit einer Übersetzung. Ich sammle das, dann ordne ich es irgendwie ein, so gut mir das möglich ist, komprimiere es und gebe das, was ich für berichtenswert halte, nach draußen.
Was glauben Sie, wie viel Prozent der Fälle im generellen Auslandsjournalismus läuft das so, wie Sie es gerade geschildert haben?
Also ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der nicht so arbeitet. Und ich kenne viele.
Also ich meine, du bist ja insofern wirklich eine Ausnahme, weil du Sachkenntnis hast über eine bestimmte Region der Welt, dort gelebt hast und dann später immer mal wieder als sogenannte Fallschirmjournalistin in dieser Region und den Grenzen drumherum eingesetzt wurdest. Das ist ein Idealfall für einen Sender. Aber was Thomas Leif anspricht, der Punkt Fallschirmjournalismus ist ja schon was Interessantes, weil in der Regel ist es doch häufig so, dass gerade beim Fernsehen, nun Privatfernsehen, die Korrespondentenstellen massiv abgebaut wurden in den letzten Jahren, das dazu geführt hat, dass Reporter kurzfristig bei irgendeinem Ereignis in eine Region der Welt geschickt werden, in der sie zuvor noch nie gewesen sind. Und du weißt, dass es schwierig ist, wenn du dich wirklich überhaupt nicht auskennst. Und das führt natürlich oft dazu, dass dann irgendwie die Informationen in der Regel aus der Heimatredaktion zugeführt werden, ja, vor Ort, du sollst nur schnell da sein, das ist ja das, was immer zählt bei der Berichterstattung, du sollst möglichst schnell berichten, Nummer 1 sein, Nummer 2, Nummer 3 sein in der Berichterstattung, du sollst sofort live irgendwo zu sehen sein, im Hintergrund muss irgendwas passieren. Das große Einordnen, das große Verstehen, mit Leuten sprechen, recherchieren, das kannst du alles natürlich in der Schnelligkeit dieser Zeit überhaupt nicht leisten, das ist ja die Gefahr dabei.
Aber den Zuschauern wird doch, oder den Nutzern der Medien wird doch was vorgemacht. Nämlich sozusagen, als ob der Korrespondent quasi aus eigener Anschauung und Erfahrung das berichtet. Und in dem Buch dieses Holländers, wie spricht man es aus, Lundirk Joris, der schreibt das ja im Nahen Osten ganz anschaulich, der stellt die These ja auf, dass die Korrespondenten, die dort tätig sind, am Ende gar nicht mehr eigenständig journalistisch arbeiten, sondern wirklich wie quasi ein Fixer an der Nadel hängen ihrer Zuarbeiter.
Naja, das ist jetzt sicherlich ein bisschen überspitzt, so ist es nicht, aber die Gefahr besteht, glaube ich, wirklich darin, zu wenig Zeit zu haben, um sich vor Ort vernünftig zu informieren, der Druck der Redaktion, möglichst schnell auf Sendung sein zu wollen und eine Präsenz zu zeigen, wegen der Konkurrenz der anderen Sender, die auch alle auf Sendung sind. Das ist ja diese seltsame Eigendynamik, die dann immer entsteht bei Krisen, Katastrophen, wann immer sowas passiert, dieses Breaking News Fieber, was ja furchtbar ist.
Das würde aber fast bedeuten, wie heißt die Satire-Sendung, die sehr gut ist bei ProSieben, Six Reloaded?
Switch Reloaded.
Das heißt, die Dauerfigur Antonia Rados, so wie sie doch geschildert wird, ist im Grunde dann sehr realistisch dargestellt.
Kann ich nicht beurteilen.
Switch Reloaded mal anschauen. Antonia Rados wird sozusagen zum Klischee einer Korrespondentin, die im Grunde gar nicht weiß, wovon sie redet. Und das wird von der Satire-Sendung doch satirisch eingefüttert. Noch nie gesehen?
Weiß ich nicht.
Ist Kult eigentlich. Kann man unter ProSieben Mediathek garantiert einspielen. Aber
ich glaube, da muss man Frau Rados sehr in Schutz nehmen, weil das doch eine sehr kenntnisreiche Reporterin ist, die sehr viel eben wurde von Chuzpe gesprochen und sehr viel Cleverness anwendet, um in entlegene Regionen zu kommen. Also auf der herumzutrampeln, finde ich an dieser Stelle unangemessen. Die ist aber übrigens eine derjenigen, die auch kritisiert hat, dass immer weniger Reporter Augenzeugen sind und immer mehr, der Begriff fiel ja auch schon, Hotelberichterstattung stattfindet durch diese Abhängigkeit von Fixern. Also dieser Abruf, im Hotel zu sein, aber dann doch keine Zeit zu haben, rauszugehen, lieber CNN, Al Jazeera und BBC zu schauen und dann darüber zu schreiben und darüber zu berichten, was andere berichten. Das ist, glaube ich, eine große Gefahr, diese Selbstreferenz, dass man selber nicht mehr rausgeht und vor Ort
ist. Das ist das eine, aber ich glaube, Entschuldigung, wenn ich da nochmal kurz einen Einwurf machen möchte. Ich glaube, die Tatsache alleine, dass man in Ländern, in denen man nicht zu Hause ist, sich Menschen sucht und mit denen zusammenarbeitet, sie dafür bezahlt, die einem Informationen zutragen können, ist das normalste journalistische Prinzip der Welt. Also auch in der Inlandberichterstattung macht man ja nichts anderes. Ich sammle mir meine Informationen zusammen, indem ich mit relativ vielen Leuten, die auf dem Gebiet viel Ahnung haben, spreche.
Das verstehe ich schon, aber der qualitative Unterschied ist ja der, dass kaum mehr Korrespondenten länger in einem Land leben und Erfahrungen sammeln, sondern dass der Kontrast der ist, des Fallschirmjournalisten, der nur mal reintippt und keine Ahnung hat. Das ist ja der Kontrast und der Konflikt.
Das ist sicherlich richtig, wobei ich glaube, dass Deutschland zum Beispiel mit den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern über, wenn ich mich nicht ganz stark irre, nach oder vor der BBC, das größte Auslandskorrespondentennetz, also von Fernsehanstalten im Vergleich, verfügt, oder? Ich glaube, das ist die Zahl. Das heißt, da kann ja auch irgendwas nicht stimmen. Also es gibt ja durchaus noch Korrespondenz, das ist beim Privatfernsehen eine ganz andere Sache ist. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Das wissen wir alle.
Es gibt ja auch noch anderen wichtigen Punkt. Also es mag langweilig sein, dass ich immer sozusagen auf die eigene Verantwortung der Journalisten auch hinweise, aber ich finde das ein ganz wichtiger Punkt. Die Frage ist doch so ein bisschen, wenn ich in so eine Situation komme und ich werde sozusagen so fallschirmmäßig in so ein Land abgeworfen, ist mir selber letztes Jahr auch mehrmals passiert, zum Beispiel nach Burma. So, Burma hat also Matthias nun wirklich überhaupt keine Ahnung von. Er hat schon mal gehört, das ist irgendwie so ein Land, wo es neben Nordkorea kein Mobiltelefon gibt und da gibt es irgendwie so eine Junta und so. Ja, das ist alles gut und schön. Die Frage ist doch dann für mich, was mache ich eigentlich selber als Journalist da vor Ort? Bin ich wirklich jetzt dahin geflogen, unter schwierigsten Umständen irgendwie in dieses abgeschottete Land reingekommen, um dann irgendwie so zusammengeflickt eine politische Analyse abzugeben, wo ich mit keinem einzigen Politiker reden kann und eigentlich nur irgendwie aus dem Archiv das zusammenwurste? Oder, und das würde ich immer sagen, muss die Grundregel sein, ich bin hier vor Ort und ich schreibe über das, was ich gesehen habe. Das ist natürlich jetzt für mich auch eine luxuriöse Position. Ich sage dann halt meiner Heimatredaktion, das Stück sozusagen über Burma und den politischen Umwurf, das muss jemand schreiben, der da Ahnung von hat. Im besten Falle vielleicht irgendein Korrespondent von uns, der schon lange in Singapur sitzt oder was auch immer. Ich gehe jetzt einfach mal raus und versuche mir irgendeine Geschichte zu suchen von der Familie oder fahre da in, damals war das ja diese Katastrophe nach dem Hurricane, sozusagen versuche eben nur das auch zu schreiben, was ich selber auch gesehen habe. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen mehr Rückgrat haben und eben so einer Heimatredaktion auch selbstbewusst gegenübertreten und einfach sagen, das kann ich nicht leisten, aber ich habe spannende Sachen gesehen, die so kein anderer gesehen hat. Und die liefere ich jetzt. Und ich glaube, also zumindest bei uns werden diese Geschichten immer besser gelesen als so das große Ganze, was man eben auch überall anders lesen kann.
Plädoyer für die Autonomie des Reporters, der Reporterin. Sie wollten noch was ergänzen? Oder hat's
ja, der Leser oder der Zuschauer kann natürlich nicht nachvollziehen, wie kommt das zustande? Wie ist das zusammengestückelt worden? Wo ist das authentische Erleben, dass die Zeugenschaft des Reporters wirklich vorhanden und wo hat er vielleicht sich irgendwie so ein bisschen was zusammengeklaut und zusammengefrickelt, damit es noch ein bisschen mehr Höhe und mehr Tiefe kriegt? Die Frage ist, muss das sein? Sollte das sein? Reporter neigen dazu, das auch so ein bisschen zu verschwiemeln, weil sie das natürlich gar nicht so darstellen wollen. Die Frage ist, welchen Anspruch haben wir da? Sollen wir dem Leser darstellen, wie das zustande gekommen ist? Da müsste man fast noch mal ein kleines Stückchen dazu schreiben. Und wo die Limits der Berichterstattung sind. Und die gibt es inzwischen natürlich, oder nicht inzwischen, die gibt es natürlich in vielfältigster Weise. Und wir versuchen natürlich genau den gegenteiligen Eindruck auch zu erwecken, nämlich dass wir das maximal Mögliche verfügbar gemacht haben und gar nicht, dass dahinter noch ein großer Horizont ist, ja, was leider so ist. Ja, natürlich können wir nicht alles erfassen. Wir sind limitiert in unserer Wahrnehmung, in unseren in unserer Möglichkeit, uns zu bewegen und. Ja? Und das ist eine Frage. Da haben Sie natürlich einen Punkt und da haben Sie auch einen wunden Punkt, weil wie authentisch und wie abdeckend ist unsere Berichterstattung? Darüber geben wir eigentlich keine Auskunft, sondern wir geben darüber Auskunft, sozusagen, wie weit wir gekommen sind.
Da zeigt sich aber auch wirklich der große Unterschied zwischen Print und Fernsehen. Fernsehen, also es kommt jetzt auf die Situation an. Wir reden jetzt mal über eine Krisensituation, du fährst hin, um darüber zu berichten. Print würde sich dann so, wie Martin das gesagt hat, vielleicht eher den Aspekt aus, ich suche mir die besondere Geschichte. Ja, ich mache die Reportage und zeige, was ist da wirklich passiert, wie gehen die Menschen damit um oder sowas. Wenn Fernsehen dorthin geschickt wird, dann ja in der Regel mit dem Auftrag, Berichte von dort, zeige die Bilder, die die Welt jetzt sehen will und zeig sie möglichst schnell. Schicke sie in alle Nachrichtensendungen, das ist erstmal das Erste, damit wir diejenigen sind, die dokumentieren. Wir haben da unseren Reporter vor Ort, wir zeigen die Bilder, wir sind die Ersten oder die Zweiten. Und das führt dazu, dass du unter ganz anderen Zwängen bist, als jemand, der für elektronische Medien arbeitet. Du bist vor allen Dingen auch erstmal damit beschäftigt, die ganze Logistik auf die Beine zu stellen. Das darf man nicht unterschätzen, Katrin. Also wenn du, oder Herr Fröder, wenn man als mit dem Fernsehteam dann irgendwo steht, du musst sicherstellen, wenn du einreist in ein Land, wie kannst du das alles übertragen? Hast du Drehgenehmigung? Kommst du dahin? Wie ist die Logistik, die Infrastruktur? Wie schaffst du das ganze Equipment überhaupt durch den Zoll? Geht das alles? Und so weiter und so fort. Also das alleine ist sozusagen schon mal 50% der Arbeit, die du leisten musst. Und dann kommt erstmal die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema.
Hast du genug Backschicht dabei, um den Zoll zu bestechen?
Auch das.
Herr Weichert, ein Punkt ist schon angesprochen worden, der in Ihrem Buch und der Studie auch wichtig ist. Das Verhältnis zu den Heimatredaktionen, den Bestellredaktionen. Wenn Sie das analysieren könnten. Es gab ja eine Vorgängerstudie vom Erich-Prost-Institut in Dortmund, wo unglaublich viele Korrespondenten ihre Arbeit beschrieben haben mit einer extrem harten Kritik an den Heimatredaktionen. Also das ist wenig in der Öffentlichkeit und von der Medienkritik wahrgenommen worden, dieses Buch. Aber es hat mich schon die Schuhe ausgezogen, wie scharf die Korrespondenten eigentlich, wie offen sie sprechen. Was ist Ihre Analyse, wie die Heimatredaktionen mit ihren Korrespondenten umgehen?
Also nach den Gesprächen stellte sich so ein bisschen der Eindruck ein, dass in den Heimatredaktionen eine große Agenturhörigkeit besteht. Also man doch sehr stark auf Agenturen geht oder Bilder, die man so gesehen hat in den Heimatredaktionen und von den Korrespondenten abverlangt. Darüber hätten wir auch gerne was. Oder dazu brauchen wir jetzt auch Bilder unbedingt. Das erhöht natürlich diesen Exklusivitätsdruck oder diesen Konkurrenzdruck auf die Korrespondenten selber, die dann noch weniger Zeit für tiefgründige Recherchen haben, noch schneller vor Ort sein müssen, noch Parachute-Journalism-mäßiger aus diesen Regionen berichten müssen. Also ich glaube, das ist eines der wesentlichen Probleme, dass sich dieses Bestellverhalten in eine große Bequemlichkeit, aber auch mit einem starken Blick auf das, was exklusiv ist, geändert hat.
Tunesien zum Beispiel hat mir kein Wort gehört, bevor dieser Diktator in Anführung gestürzt worden ist. Wie kann sowas passieren?
Das hängt wieder natürlich mit dieser allgemeinen Entwicklung zusammen. Es gibt kein Geld mehr für reine Recherchereisen. Das habt ihr auch großteils bestätigt. Also wo man nur in die Region fährt, um mal zu recherchieren und dann ohne Geschichte zurückkommt gewissermaßen. Aber auch, dass man in diese kulturellen Milieus gar nicht mehr eingeführt ist. Also man hat gar keine Zeit mehr, sich damit großartig zu beschäftigen. Insofern gibt es vergessene Themen, vergessene Konflikte, die dann erst wieder aufkochen, wenn es brennt. Ja, wenn
es gab mal in Hamburg einen alten Haudegen in der Planung und hat gesagt, Aktualität geht vor Realität.
Das wäre nicht mein Credo und ich glaube auch keines derjenigen, die hier sitzen.
Aber ist was zu verbessern? Zum Beispiel, es gab ja im ZDF auch von einer Gruppe von Korrespondenten, noch in Zeiten Chefredakteur Brender, eine deutliche Ansage, dass man unzufrieden ist mit der Bestellpraxis, mit dem Umgang von Auslandskorrespondenten. Das wird alles verhuscht und weg. Haben Sie den Eindruck aus den Interviews und den Gesprächen mit den Korrespondenten, dass da irgendwann mal sich was ändert?
Ich glaube, das wird sich noch stärker dramatisieren. Ein Problem, das Sie noch gar nicht angesprochen haben, ist ja die Verwendung von Material, was im Internet kursiert, also bei YouTube, über Twitter. Also wo eine große Gefahr besteht, dass Sender, und das haben wir in Tunesien auch erlebt, in Moskau war es jetzt wieder, also da kann man nur davon ausgehen, dass es authentisch war, das Material, aber trotzdem, es ist halt nicht geprüft zum Teil. Es wird dann zwar in Signé eingeblendet, das ist bei YouTube und so weiter, aber ich glaube, da besteht eine große Gefahr, dass wenn die eigenen Leute dieses Material nicht liefern, dass man immer stärker auf dieses frei verfügbare setzt und zielt, ohne das zu hinterfragen und auch das Thema zu erfragen, was ist die Realität hinter diesen Bildern? Also da, das finde ich, passt dieser Spruch ganz gut, Aktualität vor Realität, dass man da eben auf ungeprüftes Material stärker abzielt.
Ich glaube, das Wort alleine, Herr Leif, was Sie schon jetzt dreimal verwendet haben, das kannte ich vorher noch gar nicht, die sogenannten Bestellredaktionen. Also ich weiß, sowas gibt es irgendwie beim Spiegel einfach nicht. Aber das alleine, die Semantik aus dem Wort geht ja schon hervor, dass sozusagen jemand in Hamburg, Saarbrücken oder wo auch immer, also wie man so schön sagt, vom warmen Sessel aus, ein Stück bestellt und damit auch die Richtung bestellt. Und das ist natürlich, also das finde ich absolut fatal, aber also da musst du auch dann als Korrespondent wirklich den Hintern haben und sagen, nein, das geht so nicht. Also ich kann mich an viele solche Situationen erinnern. Also zum Beispiel beim Tsunami, nach dem Tsunami gab es irgendein DPA-Foto, was in der Tat sehr gut fotografisch gemacht war. Da war so ein Puff abgebildet und so weiter, nach dem Motto, 2 Tage nach dem Tsunami sind schon wieder die ausländischen Touristen irgendwie im Rotlichtmilieu und da geht's irgendwie holladihopp und so weiter. Und Fakt war, ich meine, wir haben ja direkt da gewohnt, mehr oder weniger, und wir sahen also, dass diese Rotlichtstraßen eigentlich immer leer waren. Und ich meine, am Ende dieses Foto ist in allen deutschen Tageszeitungen gedruckt worden unter der Zeile nach dem Motto, der Sextourismus ist schon wieder angelaufen worden, was nicht der Realität entsprach. Aber auch da wieder, ich meine, wenn dich so eine Bestellung erreicht, musst du eben auch antworten und sagen, nein, ich bin gerade direkt da und es ist einfach nicht so. Auch wenn das schwierig ist.
Also ich habe den Begriff Bestelljournalismus nicht erfunden. Das ist die Alltagsrealität, dass sie einen Auftrag kriegen und das so auszuführen haben, dass dort abgenommen wird. Und wenn ein Thema nicht ankommt, empfiehlt es sich auch, einen guten Kontakt zum DPA-Kollegen zu nehmen, der darüber einen Korbericht absetzt und dann kriegen sie auch ihre Bestellung. Also das ist so ungewöhnlich nicht und man sollte auch nicht an den Themen vorbei hantieren. Aber zum Schluss, bevor Sie zu Wort kommen und wie Sie hoffentlich nicht zugeredet haben, noch was Positives, weil Frau aus unserem Vorgespräch zu den Aktivitäten, dass die Pressefreiheit plötzlich so hoch steht, dass die Bild am Sonntag sich für die Pressefreiheit mit 27 Prominenten einsetzt, weil 2 Bild am Sonntag-Redakteure ja im Iran verhaftet sind. Frau Vorlauf, kann man daraus schließen, dass im Grunde eine hohe Sensibilität auch bei deutschen Verlegern für die Gefahren der Pressefreiheit da ist?
Das ist eine Frage, die Sie, glaube ich, so nicht ernsthaft mir stellen wollen.
Doch, habe ich mir hier aufgeschrieben. Habe ich mir hier so aufgeschrieben.
Ja, gut.
Und es wurde auch von Live Kramp auch mir aufgeschrieben als Test. Okay, also Sprechzettel.
Naja, gut, also wenn Sie jetzt auf diesen Fall ansprechen, das ist natürlich so eine Geschichte. Also Reporter ohne Grenzen hat ja seit vielen, vielen Jahren berichtet über die Situation im Iran. Und wir haben lange auch immer wieder darauf hingewiesen, dass sich die Situation seit diesen Unruhen im letzten Sommer dort massiv verschlechtert hat. Das ist ein Thema, das im Übrigen von den Medien auch gar nicht richtig aufgegriffen wird. Ja? Also die Situation dort, so viele Journalisten sind verhaftet worden, nachdem die Leute im letzten Jahr da auf die Straße gegangen sind, Zeitungen sind verboten worden und so weiter. Also es sind skandalöse Zustände, es ist kaum darüber berichtet worden in Deutschland. Nun gibt es diesen Fall dieser 2 deutschen Journalisten, der Bild am Sonntag, die da verhaftet sind in Tebris, sitzen seit über 100 Tagen ohne Anklage. Wir wissen nicht genau, was ihnen eigentlich im Ernst vorgeworfen wird, außer dieses Visumvergehen. Reporter ohne Grenzen setzt sich für die Freiheit ein, weil wir der Meinung sind, dass hier selbstverständlich ein Verstoß gegen die Pressefreiheit stattgefunden hat. Denn Aufgabe von Journalisten ist es und muss es auch bleiben, dass wir die Möglichkeit haben müssen, in Länder zu reisen, um von dort aus zu berichten und ein Bild zu erstellen über das, was da passiert. Und es ging da um einen sehr brisanten Fall. Kennen Sie alle die iranische Frau, die zum Tode verurteilt wurde? Darüber wollten die beiden Journalisten was recherchieren. Das ist erstmal ihr elementares Recht als Journalisten und ihr Recht auf Pressefreiheit ist hier massiv verletzt worden.
Aber wie ist es mit den anderen Journalisten, die im Iran einsetzen? Könnte man die im Rahmen dieser Kampagne der Bild-Zeitung nicht auch erwähnen?
Ja, ich spreche hier nicht für die Springerpresse, da müssen Sie die Frage an jemand anders richten.
Nein, ich beziehe mich auf die Anzeige zum Beispiel, ja, die auch im Spiegel abgedruckt ist, vom Verlegerverband großzügig abgedruckt, dass man sich jetzt kapriziert auf 2 Journalisten, die mit dem Tourismusvisum eingereist sind. Sollte man nicht auch im Rahmen einer Kampagne sagen, was im Iran los ist, welche Journalisten da noch einsitzen?
Ganz sicherlich sollte man das tun, ja. Dazu fordern wir ja auch auf als Reporter ohne Grenzen. Wir haben in allen Pressemitteilungen, die wir jetzt zu diesen 2 verhafteten Journalisten abgegeben haben, immer wieder auch parallel darauf hingewiesen, dass zurzeit über 40 Journalisten im Iran sitzen. Der Iran ist das größte Gefängnis für Journalisten zurzeit.
und Journalisten haben quasi gar keine normale Arbeitsmöglichkeit mehr. Die Bedingungen sind wirklich unterirdisch und wir sehen es daran, dass die Einreisebedingungen ja so massiv verschärft wurden und ausländische Journalisten auch gar nicht mehr reinkommen. Und natürlich sollte so ein Verlag, der sich um das Wohlergehen dieser beiden Mitarbeiter kümmert, auch sehr wohl den Finger darauf legen und Fokus darauf legen und mal gucken, was in dem Land sonst noch los ist.
In dem Bild am Sonntagszeitung mit den vielen Fotos der Prominenten konnte man keine Zeile darüber lesen, auch nicht über die Vorgänge. Aber sehr große Fotos von vielen Leuten, die sich unglaublich intensiv um die Pressefreiheit kümmern.
Ja. Schade.
Frau Kölbe, wie sehen Sie das? Sie machen ja auch mit bei der Kampagne als Spiegel. Mit der Anzeige.
Ja.
Die wird abgedruckt, ganzseitig.
Ja.
Wie finden Sie das?
Also ich finde es richtig, sich für diese beiden Journalisten einzusetzen. Die Nebeneffekte, die Sie jetzt da gerade erwähnen, die mögen etwas zweideutig zu interpretieren sein. Also ehrlich gesagt, ich habe wirklich...
Dann interpretieren Sie sie eindeutig.
Also sagen wir so, solange es wirklich um das Wohl dieser Journalisten geht, die mir wahnsinnig leid tun, ich glaube, dass sie sich nicht besonders geschickt angestellt haben, aber die tun mir wirklich aufrichtig leid. Also man kann sich diese Gefängnisse in dieser Region, also ich kenne jetzt keine iranischen Gefängnisse, aber Nachbarländergefängnisse, das wird ein bisschen anders sein, aber so viel anders nicht. Es ist ganz bestimmt alles andere als ein Vergnügen und ob die genauso wiederkommen, wie sie waren, wage ich zu bezweifeln. Insofern, also alles, was möglich ist, um diese beiden Jungs freizukriegen, diese beiden Reporter, ist, glaube ich, völlig legitim. Dass daraus jemand persönlich für sich Vorteile sucht, weil er sich auf die richtige Seite schlägt mit seinem Konterfei oder weil vielleicht ein Verlag denkt, das ist jetzt, nachdem manche andere Richtungen fehlgeschlagen sind, die beiden zurückzubekommen, ist das jetzt die richtige Variante? Ich bin davon nicht ganz überzeugt, dass das die richtige Stoßrichtung ist, weil die Iraner hier eine sehr fein ziselierte und kluge Politik machen und dieses Pfand maximal ausreizen werden. Und stille Diplomatie ist hier wahrscheinlich das bessere Mittel.
Herr Liebauer, wie finden Sie die Kampagne?
Ich finde, in der Kampagne fehlt einfach in der Tat der ganz entscheidende Punkt, dass Teil der Kampagne auch sein muss, dass der Iran seine Politik aufgeben muss, dass Journalisten nicht frei einreisen dürfen. Und das hätte ja diesen Fall gar nicht erst möglich gemacht. Das hätte man aus meiner Sicht natürlich in so eine Kampagne sicherlich integrieren können. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich ungefähr auch, wie die Gemengelage so ist. Ich sag mal, um diese beiden Journalisten frei zu bekommen, was sehr schwierig sein wird, wird man in der Tat sehr leise Töne wählen müssen. Die Bundesregierung wird am Ende auch irgendeinen Preis dafür zahlen müssen, dass die wieder rauskommen, auf die eine oder andere Weise. Also Zugeständnisse machen. Und was natürlich sozusagen die Diplomaten gar nicht wollen, sind laute Töne gegen den Iran. Aber genau das wäre eigentlich notwendig, weil sonst, wenn es diese unsinnige Einreisesperre für Journalisten in den Iran nicht gäbe, dann werden diese beiden in der Tat etwas unerfahrenen, vielleicht auch teilweise naiv agierenden Kollegen gar nicht erst in die Situation gekommen.
Gut, Herr Fröder hat uns gesagt, wir sollten das nicht vertiefen. Jetzt halten wir immer an den Rat von ihm und geben das Wort an Sie im Publikum. Ich hoffe, dass wir Sie einigermaßen mit Argumenten versorgt haben. Es gibt jetzt Mikrofone von dem Herr dort und es wäre gut, wenn Sie sich kurz vorstellen und dann die Frage möglichst konkret adressieren würden zu unserem Thema. Keine Fragen? Okay, dann kann man weiter. Jetzt kommen Sie, siehst du. Wollen Sie da hinten, ist der Arm geht ganz stark nach in der vorletzten Reihe, bitte. Und dann.
Ja, mein Name ist Michael Merx. Sie hatten in puncto auf Al Jazeera mitgeteilt, dass der Sender so wichtig sei, dass da sicherlich auch die Geheimdienste ihre Finger drin haben und dass man darüber versucht, die Meinungshoheit über die Informationen zu bekommen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie meinen, dass die bundesdeutschen Verlage, Sender so unwichtig sind, dass dieses auf die nicht zutrifft. In der Frage des, geforderten Berichte kam dann mal so ganz kurz, dass dort auch eine bestimmte Richtung vorgegeben werden könnte. Also meine Frage ist, sind Sie als Auslandsjournalisten wirklich so frei, Ihre Themen zu bestimmen oder müssen Sie sich nicht auch einfügen in eine ganz bestimmte politische Richtung, die Ihnen von Verlag, von Politik oder sonst wo vorgegeben wird?
Dankeschön. Etwas vier Reihen vorher, auf der rechten Seite auch. Die Frage, eben war der Arm da, ja, ungefähr da, genau. Ist das schon wieder, hat sich erledigt? Bitte, okay. Wer war das? Okay, dann nehmen Sie es an. Gut. Kurze Fragen ohne Balkon, wenn es geht.
Aha. Mein Name ist Gerd. Ich hätte eine Frage an Herrn Gebauer, der eben gesagt hat, das Wort Bestellredaktion kam Ihnen unbekannt vor. Mir kam es auch erstmal unbekannt vor, aber ich denke, ich sitze in einer von diesen Bestellredaktionen, und zwar beim Deutschlandradio. Ich denke beispielsweise, der Korrespondent, der in Tunis saß, hat angesichts von 60 Hörfunksendern, die alle 10 Minuten Timeslots haben wollen, um dort ein Live-Gespräch zu machen über die Situation, überhaupt nicht die Möglichkeit, aus dem Hotel überhaupt rauszukommen und tatsächlich etwas über die Situation zu berichten. Was würden Sie denn dazu sagen?
Okay, wird registriert. Eine Reihe vorher, habe ich das richtig gesehen, war nochmal eine Handzeichen. Mit dem gleich das Mikrofon nicht so weit. Das hat sich erledigt. Dann hier links Ihnen gegenüber. Genau.
Mein Name ist Lutz Bohn. Ich wollte mal fragen wegen Afghanistan. Das fokussiert sich alles auf den Krieg, aber niemand spricht mehr, was war eigentlich früher mal. Früher gab es mal die Sendung Berliner Platz. Da wurde mal darüber gesprochen, was in Afghanistan eigentlich der Grund war, weshalb die Amerikaner da waren, weil man da eine Pipeline bauen wollte. Ich würde mich mal fragen, was Sie eigentlich dort darüber sagen, ob man, weil man bloß noch über den Krieg redet. Und zweitens Usbekistan. 2002 wollte man Usbekistan noch bei den Olympischen Spielen raus nicht zulassen, weil autoritäres Regime war. Als Usbekistan gesagt hat, wir gestatten der NATO und Deutschland, dass sie bei uns landen dürfen, spricht niemand mehr über Usbekistan. Auf jeden Fall sind die alle lieb, je nachdem, wie man es braucht.
Alles verstanden.
Dann sagen die das.
Okay, zwei Reihen hinter Ihnen, der Mann mit dem ziemlich schlohweißen Haar.
Meine Frage geht an Frau Kölbel. Sie bedauerten, dass in Afghanistan ein Gespräch mit einem Soldaten aufgrund der beschriebenen Lage nicht zustande gekommen sei. Ich teile das eigentlich. Nur wenn es Ihnen gelungen wäre, mit einem, zwei oder auch mehreren Soldaten ein Gespräch zu führen unter den vielen, die dort sind, welche Authentizität in der Berichterstattung haben die Inhalte solcher Gespräche mit wenigen?
Danke. Sie hatten die erste Frage, wurde an Sie adressiert.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen. Ging es darum, ich habe nämlich die Frage nicht ganz kapiert, wenn ich ganz ehrlich bin.
Die Unabhängigkeitsfrage war es im Nukleus am Ende. Wie unabhängig können Sie dort arbeiten bei Al Jazeera?
War es wirklich das?
Habe ich so verstanden.
Das klang aber komplizierter.
Ja, es war komplizierter ausgedrückt. Sie werden es auch nicht einfacher kriegen. Sie werden es nicht einfacher kriegen oder Sie bemühen sich jetzt wirklich.
Also, weil Sie diese Frage nur an die Kollegin von Al Jazeera gestellt haben. Meine Frage eben, sind die anderen Korrespondenten wirklich so unabhängig und so unabhängig von Staat, Politik und Verlagsinteressen, dass sie berichten können, wie sie es für richtig halten?
Jetzt verstanden?
Ja.
Okay, dann antworten Sie bitte.
Gut, dann antworte ich, auch wenn ich, glaube ich, nicht die Einzige bin, die hier angesprochen ist.
Sie hatten noch nicht so viel Zeit.
Also ich sage erst mal was zu Al Jazeera. Da hatte ich das, also ich hatte nie das Gefühl, dass jemand direkt eingreift, aber natürlich schon, was ich vorhin kurz angesprochen habe, diese verschiedenen Lobbys. Und man kann sicherlich seine Karriere damit fördern, indem man sich da jemanden sucht, dessen Unterstützung man dann bekommt. Und man weiß dann ungefähr, wer hat welche politische Meinung. Und dann ist auch klar, was man für Beiträge macht. Das empfinde ich wiederum nicht als Al Jazeera-spezifisch und darauf zielt ja auch Ihre Frage. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich für deutsche Redaktionen gearbeitet habe. Ich hatte nie in Deutschland eine Festanstellung, das heißt, die Situation ist ein bisschen anders. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da relativ pessimistisch. Ich finde schon, dass es überall unterschiedliche Grenzen gibt. Und interessanterweise, wenn ich jetzt vergleiche arabische Medien, westliche Medien, habe ich manchmal das Gefühl, arabische Journalisten sind natürlich eingespannt in viel mehr rote Linien, offensichtliche rote Linien, durch die Existenz von einem Informationsministerium und. Und gleichzeitig sind sie das aber so gewohnt, dass in dem Moment, wo es eine Möglichkeit gibt, sie diese auch sofort nutzen. Während in westlichen Ländern es so eine gewisse Etabliertheit gibt und man sich mal lieber nicht verscherzt und dementsprechend gewissermaßen mehr Selbstzensur. Ich hoffe, das ist nicht ketzerisch.
Hey. Herr Fröder, dieses heikle Wort der Bestellredaktion, wir haben ja wirklich jetzt 50 Jahre Berufserfahrung. Können Sie eine Replik auf die Kollegin vom Deutschlandfunk erklären, wie die Bestellredaktionen arbeiten, damit das so ein bisschen differenzierter vermittelt werden kann?
Also wenn Sie die Bestellredaktion in Anführungszeichen mit Vorschlägen zuballern, die von Beiträgen, die sie wirklich produzieren können, weil sie schon Vorrecherchen gemacht haben, Teile davon gedreht haben, sind die meistens ganz glücklich und entwickeln gar keine Initiative mehr, ist meine Erfahrung.
Okay. Das ist noch eine weitere Facette.
In der Regel können sie, wenn sie es richtig planen und haben, sagen wir mal, 14, 15 Stunden Dreh, Rest ist Schnitt, können sie 3 oder 4 gescheite Beiträge machen, wenn sie kooperieren noch mit einem Kollegen, der vielleicht, sagen wir mal, Teile der Sachen schon mal zumindest Termine macht und dergleichen mehr. Sie müssen natürlich vor Ort sein. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Bestellredaktionen sind ja im Grunde Schnee von gestern. Das ist ja gar nicht mehr aktuell. Schlimmer ist doch heute, dass wir weitgehend durch irgendwelche Consultants, die viel Geld dafür kassieren, Newsdesks haben und dort sitzen teilweise sehr unbedarfte Leute nochmal in Erfahrung mittlerweile dran, die wild bestellen. Diese Konkurrenz zu den Agenturen gab es immer, das ist nichts Neues, das habe ich schon in den 60er Jahren, als ich noch beim Hörfunk war, erlebt. Und es war sogar, wenn man was ganz Wichtiges auf einen Sender bekommen wollte, ganz zwingend, dass man den DPA-Kollegen vorher instrumentalisiert hat, also so einen ganz kleinen Randaspekt der eigenen Geschichte, dann war sie nämlich mit Sicherheit auch bei der Chefredaktion willkommen. Die haben nahezu danach gegiert. Also insofern, das ist ein sehr vielschichtiges Feld. Ich habe keine Probleme mit einer Bestellredaktion. Ich sage auch klipp und klar an einem Punkt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe im Grunde da nie wirkliche Konflikte gehabt. Den einzigen Konflikt, den ich da mal erlebt habe, war während des 91er-Krieges, als ich mit Peter Arnett als einziger vor Ort in Bagdad war, als ich mich weigerte, ein Interview mit Saddam Hussein zu machen. Peter Arnett hat das Interview gemacht. Meine Redaktion wollte, dass ich es auch mache. Ich bekam als Auflage Fragen einreichen, keine Nachfragen stellen. Fragen werden vom Dolmetscher verständlicherweise vorgetragen, weil Saddam Hussein sich weigerte, Englisch zu verstehen, obwohl er Englisch verstand. Das Palastteam, anschließend werden die Kassetten abgegeben bei der Zensur. Ich nannte die immer das Propagandaministerium, was die immer besonders erfreute. Und da habe ich gesagt, das sind Bedingungen, unter denen arbeite ich nicht. Und wir haben das dann thematisiert. Ich habe mit Hajo Fridis 2 Gespräche über die Verweigerung, dieses Interview zu führen, gemacht. Und ich glaube, die Resonanz ist insgesamt in Kooperation mit der sogenannten Bestellredaktion wesentlich größer gewesen, als das, was Peter Arnett da in CNN gesendet hat.
Schönes Fallbeispiel. Ich glaube, auch Bestellredaktionen kann man nicht pauschal schwarz oder weiß sehen, sondern es kommt ja auf die Fachkompetenz an. Und es kann durchaus ja auch sein, dass dann erfahrene Kolleginnen und Kollegen auch hilfreich sind. Sie hatten das Glück, dass die Fragen an Sie extrem präzise gestellt waren.
Ja, sehr präzise. In dem einen Fall mit der Authentizität mit den Soldaten. Also natürlich sprechen Sie nicht mit einem Soldaten und dann sagen Sie, wie das Militär so ist, sondern Sie wollen ja mit denen eine Woche lang oder 3 Tage lang oder 4, 5 Tage lang sozusagen mit oder vielleicht auch länger oder immer wieder zusammentreffen. Und daraus setzt sich ein Bild zusammen. Und außerdem, ich meine, wenn Sie lange in einem Land sind, wenn Sie mit vielen Leuten sprechen, wenn Sie von Regierungsmitgliedern bis zu normalen Menschen auf der Straße, im Bazar, die berühmten Geheimdienste, von denen wir schon gesprochen haben, die Polizei, die Armee und den deutschen Soldaten, da möchten Sie mit ein paar deutschen Soldaten möglichst unbewacht, möglichst ohne einen Presseoffizier an Ihrer Seite einfach mal ein offenes Wort sprechen, dann glaube ich schon, dass sich ein Bild komplettiert. Und das muss auch möglich sein. Ich muss Ihnen sagen, ich stehe da völlig verständnislos daneben, dass in einem Land wie Deutschland es nicht möglich ist, dass Journalisten mit Leuten, die eindeutig über 18 sind, die niemandem gehören, auch der Bundeswehr nicht, dass wir mit denen nicht offen sprechen können. Ich halte das wirklich für ungeheuerlich. Die können ja ein Briefing von ihren Presseoffizieren vorher kriegen, was sie mit uns absprechen müssen, damit sie nicht in die Bredouille kommen. Und ehrlich gesagt, ein guter Journalist passt auch auf die auf, dass das nicht passiert und sagt ihnen vorher, Moment, also wenn ich das so schreibe, passiert nämlich Folgendes, dann sind sie nicht mehr Offiziersanwärter morgen. Das mache ich auch, ja, weil er das vielleicht nicht einschätzen kann. Und der Presseoffizier sagt ja immer, ich bin hier zur Unterstützung dieses jungen Mannes. Ja? Der sucht natürlich nach dieser Unterstützung. So. Das Zweite war, dass irgendwie aus dem Blick geraten ist, warum wir eigentlich in Afghanistan sind und dass darüber gar nicht mehr diskutiert wird. Ja, stimmt. Gleichzeitig kann man sagen, wenn man das nochmal rekapitulieren möchte, dann ist das sicherlich auch total interessant, weil sich das auch geändert hat, warum wir da sind. Ich glaube, das Erste war Rache. Das Zweite war wir wollen Al-Qaida vernichten. Also jetzt nicht wir, sondern die Amerikaner. Das dritte war, das war schon eine etwas abgeleitete Form der Begründung. Wir müssen diese extremistische Islamisierung stoppen. Die Pipeline-Frage schwelte gelegentlich mal so drüber, wurde aber immer mehr in den Hintergrund gedrängt, weil ja die Lage immer unsicherer wurde. Und je unsicherer die Lage wurde, desto weiter entfernt war die Pipeline.
Und das vierte ist, 1 bis 3 sind nicht eingetreten, deshalb bleibt es bei 4.
Das vierte ist, dass man noch sagte, vielleicht brauchen wir Basen, um gegen Iran und ich weiß nicht was loszuschlagen. Und das vierte ist jetzt, das können wir wahrscheinlich nicht durchhalten. Eigentlich wollten wir, dass Afghanistan sowas wird wie ein zweites Saudi-Arabien oder wie in Ägypten. Und wenn das nicht klappt, dann packen wir wieder ein. Wir haben es versucht und dann hat es halt nicht geklappt. So ungefähr ist die Begründung.
Richtig. Und die wird geteilt vom Generalinspekteur, dem früheren jedenfalls, der sieht das mittlerweile genauso, mit dem Hinweis, die Bundeswehr als Interventionsarmee muss auch Testgebiete haben, um ihren neuen Auftrag auch auszuüben. Ja, das ist Analyse von dem früheren Generalinspekteur. Das ist nicht so verwegen. Schwarz auf weiß kann ich Ihnen gerne nachreichen. Okay, eine zweite Fragerunde, falls gewünscht. Bitteschön.
Nur über Kriege und Krisen.
Näher ran.
Nicht so sehr über Kultur, es gibt Tiere, Landschaften, Kultur, Hochkultur in jedem Land. Aber wir reduzieren augenblicklich Krisenberichterstattung oder bringen das in den Fokus. Hat man sich schon mal Gedanken gemacht, warum das so ist? Warum machen wir Kriegs- und Krisenberichterstattung und nicht Kulturberichterstattung? Um die Antwort gleich vorwegzugeben. Die Medien müssen etwas verkaufen. Das ist mein Thema.
Okay. Eine weitere Frage. Der Herr, der sich hinten anpeilt, bitteschön.
Matthias Brückmann, da das ein Mediendisput ist, würde ich ganz gerne noch mal was sagen zu diesem Iran-Thema, was andiskutiert worden ist, da ich das beim Handelsblatt bearbeite und deshalb auch dort öfter war, wie auch andere Kollegen vom Spiegel, die nicht hier sitzen, auch nach der Grünen Revolution. Ich finde es sehr problematisch. Natürlich sind wir alle dafür, dass diese beiden Kollegen rauskommen. Aber ich finde es sehr problematisch, dass wir nicht darüber diskutieren, dass dort zwei wirkliche Fallschirmjournalisten hingeschickt worden sind, die keine Ahnung von dem Land hatten, dort einfach völlig allein gelassen wurden und dass sich der Springer Verlag jetzt hinstellt und da so eine Mitleidskampagne abzieht.
Cheers. Ja. Vielen Dank. Gibt es noch eine weitere Frage? Ich kann es verstehen. Wir haben auch viel. Nachher haben Sie noch übrigens Gelegenheit in Einzelgesprächen. Ich will das auch nicht verlängern. Ja, Sie kommen gleich zu Wort. Aber
ich will dem Herrn noch etwas zu seiner Frage nach einzelnen Aussagen dazu sagen in Ergänzung zu Ihnen.
Ja, das ist klar. Das kommt auch. Das kommt ja auch.
Ich habe die Bauchschmerzen, die Sie da beschrieben haben, bei diesen Zufallsinterviews, die nach irgendwelchen Konfliktsituationen, sei es das ein Terroranschlag oder irgendetwas anderes geworden ist. Das hat einen Zufälligkeitscharakter, der keinerlei Informationswert unterm Strich hat. Aber ich halte es für ganz zwingend, dass man zum Beispiel das, was Frau Kölbl gerne gemacht hätte, den jungen Bundeswehrsoldaten interviewt, mit ihm aber auch dafür 3, 4, 5, 6 Stunden im Schützengraben oder wo auch immer zusammensitzt oder auf der Patrouille, ihn erstmal kennenlernt und ihn dann in den Beitrag mit einbindet, als die Sicht eines jungen Menschen, der hier in eine Situation gefeuert worden ist, die er wahrscheinlich von zu Hause aus gar nicht so erkennen konnte. Ich habe solche Interviews gemacht mit jungen Amerikanern in Vietnam und kann Ihnen nur sagen, sie sind in Amerika mehr beachtet worden als in Deutschland und sie hatten einen wirklichen Stellenwert, weil da junge Leute sich ernsthaft gefragt haben, warum hat unsere Regierung eigentlich entschieden, dass wir hier im Nachzug zu den Franzosen einen Krieg führen, mit dem wir im großen Ganzen von unseren nationalen Interessen her überhaupt keinerlei Beziehung haben. Insofern können solche Einzelinterviews sehr wohl Sinn machen. Sie müssen aber, wie gesagt, gezielt auch eingebaut werden in den Beitrag.
Alles klar. Frau Frohloff, das war vom Kollegen des Handelsblatts nochmal eine direkte Frage an Sie. Auch die Pressemeldung von Reporter ohne Grenzen, 9. Januar. Wie ist es eigentlich, wenn man ein Journalistenvisum stellt für ein Land zum Anreisen und man bekommt es nicht? Was würde Reporter ohne Grenzen dann empfehlen, was man dann tut in so ein heikles Land?
Wir geben keine Empfehlung ab, wie man Visum bekommt, um in Länder einzureisen. Nee,
wenn man das abgelehnt, wenn es schon abgelehnt worden ist als Journalistenvisum, was empfehlen Sie dann als zweiten Schritt? Mit dem Touristenvisum einzureisen?
Sie wollen mich ein bisschen provozieren.
Nee. Sie haben gesagt, ich soll Ihnen die Fragen alle stellen. Das ja, ist nicht provozieren.
Ich beantworte mal die Frage ein bisschen anders. Ist das so? Also ich bin der Meinung, ich finde das ja interessant, was der Herr gesagt hat. Und viele werden ihm recht geben. Nur sind wir uns so sicher, was da eigentlich wirklich passiert ist. Ich würde Folgendes vorschlagen, dass man eine Diskussion über wie fahrlässig die beiden Journalisten gehandelt haben, eine Diskussion über die Verantwortung des Medienhauses Springers, dass man die Diskussion über die ganzen Details, was da abgelaufen ist, wie man sich wo, wann hätte ein Visum beschaffen müssen oder aber auch nicht, dann führt, wenn man verlässlich weiß, was wirklich passiert ist. Und das weiß man eigentlich erst, wenn die beiden Journalisten wieder frei sind. Und wir hoffen alle, gehen eigentlich auch fest davon aus, dass es bald passiert. Dann, finde ich, sollte diese Diskussion geführt werden. Im Moment bin ich der Meinung, es hat auch damit zu tun, dass man, glaube ich, die Debatte jetzt nicht so anheizen sollte, um einfach die Gefahr auszuschließen, dass man das Leben dieser beiden Kollegen gefährdet. Wir wissen wirklich nicht, welche Wirkung, welche Wellen es schlagen kann, wie berichtet wird über öffentliche Diskussionen, die hier in Deutschland stattfinden, über das, wie hier debattiert wird. Deshalb finde ich, dass wir uns jetzt zunächst mal mit Einschätzung, was wie wohl gelaufen ist und wie man das dann bewertet, ein bisschen zurückhalten soll.
Frau Vorlauf, es ist doch schon etwas grotesk, wenn ein großer Verlag in dieser Weise, mit diesem prominenten Einsatz und mit dieser Anzeigenkampagne selbst die Öffentlichkeit produziert, die Sie gerade angemahnt haben, dass sie zurückhaltend agieren sollte, oder? Ein gewisser innerer Widerspruch.
Ja gut, also über die Motivation von Springer kann man auch viel diskutieren.
Man sollte vorsichtig sein in der öffentlichen Platzierung. Jetzt halte ich Ihnen entgegen, dass mit sehr großem Anzeigenvolumen eine Kampagne aller Zeitungen und mit einem extremen Auftritt, was prominenten Stimmen, die mit Pressefreiheit sonst nichts zu tun haben, ja genau diese Öffentlichkeit produziert wird, die Sie selbst dezent haben wollen. Verstehen Sie, oder reden Sie zu Heli?
Ich würde da mal einwerfen wollen, dass es meiner Meinung nach, was wir hier gerade machen, eine relativ deutsche Diskussion ist. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand wahrgenommen hat, es gibt in Frankreich zwei Journalisten, France 2, France 3, das ist nichtsdestotrotz ein staatlicher französischer Fernsehsender, die sind seit ewig langer Zeit in Afghanistan, Afghanistan, glaube ich, vermisst, entführt, ich weiß es nicht. Es gibt keinen Tag im Frühfernsehprogramm des französisch-staatlichen Fernsehens, in dem nicht wenigstens auf diese Journalisten hingewiesen wird, dass sie entführt sind. Wie viele Tage es sind, das wird da genau genannt. Es gibt immer wieder Ereignisse, und das ist, wie gesagt, ein staatlicher Fernsehsender. Es gibt immer wieder große öffentliche Ereignisse in Paris. Da werden die Konterfeis irgendwie ans Rathaus geworfen und ich weiß nicht was alles. In Italien ist es übrigens genau dasselbe, wenn da Journalisten entführt werden. Also vielleicht lohnt da auch mal, und da ist kein großer Verlag dahinter, vielleicht lohnt da auch mal ein Blick ins Nachbarland. Ich finde, sich für entführte Kollegen erstmal einzusetzen, dass sie wieder freikommen, vollkommen selbstverständlich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja.
Die letzte Frage an Sie.
Hans-Jürgen Fink, ehemals Deutschlandradio. Was wir gehört haben über die Embedded Journalisten, gerade was auch Sie erzählt haben, Frau Kölbel, führt das nicht zu der logischen Konsequenz, dass wir alles, was da berichtet wird über die Rolle der Bundeswehr, dass wir das eigentlich in die Tonne stecken können? Ich meine, das sind doch Dinge, ist ja nicht sehr viel geschönt, wenn da Leute da hinfahren und kurz und gerade mit die Minister noch begleiten oder die Bundeskanzlerin begleiten und dann Hofberichterstattung machen, ist das nicht alles so geschönt? Und ist nicht deshalb auch die Aufregung, die wir jetzt haben, nachdem wir erfahren, was dafür auch für Dinge da passieren, von denen wir das nie berichtet bekommen haben, weder über die Verletzung des Postgeheimnisses, noch das, was über Gorch Fock schon früher passiert worden ist, noch über den mysteriösen Umstände des Todes dieses Soldaten. Müssen wir da nicht radikal umdenken? Muss man einfach sagen, naja, wenn die Kanzlerin hinfährt, dann berichten wir einfach nicht, dann fahren wir einfach nicht mit. Jedenfalls müssen wir da nicht viel kritischer mit uns selber umgehen, wenn wir solche Reisen machen und dann berichten und dass wir in der großen Gefahr sind, da kein objektives Bild zu bieten.
Also ich finde nicht, dass wir alles in die Tonne treten können, was wir sehen. Wovon wir ausgehen sollten, erstens, Sie sagen jetzt, wir haben nie was davon erfahren. Plötzlich wissen wir alle, dass es auf der Gorfok irgendwie schreckliche Verhältnisse gegeben hat. Wir wissen plötzlich, wie dieser Ablauf, wie dieser Mann zu Tode gekommen ist, der da in Kunduz wo der eine Kamerad dem anderen erschossen hat, aus Versehen. Wir wissen was über dieses über die Verletzung des Postgeheimnisses. Das ist jetzt über den über den Wehrbeauftragten ans Licht gekommen. Aber am Ende kommt fast alles raus. Es gibt von fast allem irgendwo Fotos. Es gibt von fast allem irgendwie ein Dokument, einen Frustrierten, der es Ihnen irgendwann mal erzählt. Und am Ende ist es nicht so, dass wir ein total absurdes Bild haben. Aber was wir haben, sind ausschließlich Ausschnitte. Und Kollegen, die sich vielleicht auf die Bundeswehrberichterstattung kapriziert haben und eigentlich gar kein anderes Bild mehr zeichnen, zeigen ihnen wirklich nur Ausschnitte. Und meine Güte, ehrlich gesagt, das ist eben Teil unserer Wirklichkeit. Ich finde es jetzt auch gar nicht ganz fürchterlich. Wir haben auch alle Möglichkeiten, Arte zu gucken, Phoenix zu gucken und stundenlange Beiträge zu sehen, die in mühevoller Arbeit von anderen Kollegen zusammengestückelt wurde. Aber es ist ganz bestimmt nicht die Mainstream-Berichterstattung, aber sie ist verfügbar.
Ich hatte den Kern seiner Frage aber anders verstanden. Ob wir nicht deshalb, weil das so infiltriert ist, auf diese instrumentellen Informationen, die offizielle Propaganda, eher verzichten sollten. So hatte ich einen Hauch verstanden, dass das mitschwang bei der Frage. Dass man darauf einfach verzichtet, sich davon distanziert und damit auch den Leuten klar macht, der Bundeswehr und anderen, wir machen diesen Stil nicht mit. Sie haben ja den Kollegen auch kennengelernt in Afghanistan, der Privilegien hat gegenüber Ihrer Arbeit.
Ja, den habe ich auch kennengelernt, natürlich. Es ist halt, ich finde auch, ich meine, Sie können das kritisieren. Ich mache meine Arbeit anders. Wenn Herr Guttenberg kommt und ich bin zufällig in Kunduz, werde ich manchmal angerufen und gehen Sie doch da bitte auch noch hin. Das stört mich, wenn ich gerade schreibe, ich gebe trotzdem hin, weil es irgendwie zum heutigen Tag dazugehört. Ich finde auch nicht, dass man es nicht machen soll, wobei es auf meine Berichterstattung ganz wenig Einfluss hat. Aber ehrlich gesagt, das müssen die Redaktionen und der Kollege oder die Kollegen wirklich selbst entscheiden. Dass es nicht der Schwerpunkt sein kann, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Okay. Wunderbar. Ich würde gerne mal eine Sache sagen, da ich in letzter Zeit das häufiger mal das Glück oder Pech oder wie auch immer hatte, auf diese Reisen mal mitzufahren, sowohl von Herrn Westerwelle als auch von Frau Merkel und Herrn Guttenberg. Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, also ich glaube, dass man da als Journalist mitfährt, ist absolut legitim. Und ich muss auch sagen, dass abseits, sage ich mal, der Boulevardpresse, also was weiß ich, Bild-Zeitung, BZ und so weiter, dass da gerade bei Herrn Guttenberg, glaube ich, eine sehr differenzierte Berichterstattung stattgefunden hat, gerade bei seinem letzten Besuch, der sehr umstritten war. Das war keine Hofberichterstattung, sondern da ist sehr kritisch mit ihm umgegangen worden, teilweise sogar in einer sehr schrillen Form, die so ein bisschen überdreht war. Und naja, wegen Kerner und auch, dass ich glaube, wenn Sie so FAZ, Süddeutsche und so weiter lesen von diesen Besuchen, da geht schon sehr klar auch daraus hervor, dass das natürlich inszenierte Besuche sind, die im Prinzip nur Bilder liefern, dass die Leute nichts vom Land sehen, dass sie auch nicht in die Situation kommen, wo sie mal wirklich mit Soldaten reden können. Also von daher, ich glaube aber, dass niemand hier in dieser Runde sagen würde, mein Gott, diese Reisen, das ist das Größte, was ich in meiner journalistischen Laufbahn erlebt habe. Das ist im Prinzip, also ich nenne das immer so, das ist im Prinzip so eine Art Neckermann-Package-Tour. Also du wirst halt in Berlin, fährst da zu diesem Flughafen, dann kriegst du deinen Gepäckbenzel und so weiter, wirst da irgendwie 10 Stunden durch Afghanistan geführt, hast eigentlich nichts gesehen und auch nichts verstanden. Trotzdem guckt man sich's halt an. Ich glaube, das ist aber, also gerade in letzter Zeit ist es, glaube ich, ganz gut reflektiert worden, zumindest in einzelnen Medien, warum diese Besuche gemacht werden. Und es ist auch in der, also angemessenen Art und Weise auch kritisch beleuchtet worden.
Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass mittlerweile wirklich jedem klar ist, dass die ursprünglichen Ziele dieses Afghanistan-Krieges nicht eingelöst werden. Und selbst Spitzenmilitärs in Hintergrundrunden und Parlamentarier im Außenpolitischen Ausschuss mit höchster Skepsis auf dieses Thema reagieren und noch keiner einen Ausweg weiß, wie man aus dem Schlamassel rauskommt. Und das haben die Journalisten mittlerweile auch mitgekriegt. Von daher ist die Berichterstattungstemperatur mittlerweile eine andere. Aber die Frage des Kollegen, glaube ich, ist ja jetzt aufgegriffen worden. Frau Frohloff hat gesagt, wir sollten auf jeden Fall positiv enden.
Habe ich das gesagt?
Ja.
Wann?
Eben bei dem Vorgespräch. Deshalb gibt es jetzt für jeden die Chance, ein persönlich wichtiges Ziel der Verbesserung des Auslandsjournalismus mitzuteilen. Und Das kann ruhig ein bisschen visionär sein, kann eine Bilanz sein aus dem Buch oder aus der eigenen Erfahrung, aber wirklich nur eine Kernidee, das ist sehr schwer. Und Ihre Lieblings- und wichtigste Idee, was Sie ändern wollten, was im Auslandsjournalismus besser werden sollte. Darf ich Sie bitten zu beginnen, Ihre Kernthese als frohe Botschaft des Tages?
Also ich finde, wir haben jetzt ganz viel gesprochen über so äußerliche Zwänge, in denen Journalisten im Ausland oder auch nicht im Ausland drinstecken. Ich finde ganz wichtig den Aspekt der Selbstreflexion, der am Anfang mal kurz aufkam und dann aber wieder ganz schnell verschwunden ist. Denn ob etwas letztendlich gut ist oder nicht, ob sich jemand vor den Karren spannen lässt, irgendeiner Partei, einer Regierung und letztendlich sich zum Handlanger von Kriegstreibern macht oder nicht, hängt meines Erachtens auch ganz stark vom individuellen Reporter ab. Und es hängt vor allem von seiner Fähigkeit zur Selbstreflexion ab und sich immer wieder selber zu fragen, wer ist mein Liebling hier in diesem Land? Gibt es hier irgendeine Gruppe, von der ich aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil ich so nette Leute kennengelernt habe, möchte, dass die gut wegkommen? Wer war mir total unsympathisch und mit wem gehe ich tendenziell despektierlich um? Dass man sich das immer wieder fragt, und das ist, glaube ich, auch der Aspekt, in der Studie geht es ja auch immer um Ausbildung, der enorm wichtig ist, dass man überhaupt ein Gefühl dafür entwickelt, mit welchem Filter gehe ich irgendwo hin, durch welche Brille gucke ich mir das an? Und gibt es irgendjemandem, dem ich womöglich einen Gefallen tun möchte?
Okay. Ist klar geworden. Frau Sandmann, Ihr Merksatz, die Sat.1-Schalter hat nur 20 Sekunden Zeit.
Okay, das kann ich gut. Naja, um Auslandsberichterstattung zu verbessern, muss sie einfach erstmal stattfinden. Und deshalb wäre meine Vision bzw. mein Wunsch in dieser Hinsicht, dass es mehr Korrespondenzen gibt, mehr Platz in den verschiedenen Publikationen, um übers Ausland zu berichten, und dass das die Leute, die es dann machen dürfen, möglichst gut tun.
Okay. Herr Gebauer, Sie leben schon im publizistischen Paradies. Haben Sie trotzdem einen Wunsch, was noch besser werden könnte?
Ja, da ich auch ein bisschen provozieren will, Herr Leif, würde ich eine ganz direkte Forderung an Ihren Sender stellen. Hören Sie endlich damit auf, die exzellenten Reportagen, die Ihre Korrespondenten teilweise aus dem Ausland liefern, aus Haiti, aus Afghanistan, aus vielen anderen Ländern, mitten in der Nacht zu senden, wenn kein Mensch sie sieht.
Mhm. Kollege Bartsch hat hinten eine kleine Kamera. Es ist quasi online für alle verfügbar. Ich fühle mich nicht angesprochen, aber die, die angesprochen sind, haben es schon verstanden. Herr Fröder, Ihr Traum in aller Kürze.
Eine spezielle Krisenredaktion, die unabhängig vom einzelnen Sender arbeitet, ganz gezielt Länder beobachtet. Ich hatte an sich erwartet, dass wir auch stärker hier über Tunesien diskutieren würden heute Abend. Da hat sich ja nun gezeigt, dass viele Kollegen vor Ort gewesen sind, ob für Print, Hörfunk oder Fernsehen, die im Großen und Ganzen Tunesien nur als Touristenparadies gesehen haben. Die eisernen Säulen, die es nach wie vor in Tunesien gibt, völlig ignoriert haben, nämlich die Gewerkschaft und die Militärs. Ben Ali war ein alter Geheimdienstler. Man hätte, wenn man gut vorbereitet gewesen wäre oder eine Krisenredaktion zugearbeitet hätte, diese zwei Aspekte sicherlich in der Berichterstattung stärker herausarbeiten können. Man hätte auch von Anfang an gewusst, dass eine neue Regierung, bei der die alten Ben Ali-Leute weitgehend vertreten sind, mit Sicherheit nur von kurzer Dauer ist.
Frau Frohloff, Ihr Wunsch für die Zukunft?
Ich wünsche mir vor allen Dingen von den elektronischen Medien, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass bei der Auslandsberichterstattung weniger das Breaking News im Vordergrund steht, also der Erste, der Schnellste sein zu wollen mit der Berichterstattung, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass zum Verständnis von Konflikten es wichtiger ist, die Geschichten hinter den Geschichten zu beschreiben, also wirklich zu verstehen, was dort passiert. Die kleinen Geschichten erklären oft viel mehr als das ganze Große. Und ich wünsche mir, dass auch Konflikte länger begleitet werden, auch dann, wenn sie vorbei sind, dass sie nicht aus dem Fokus geraten. Und nur dann sind wir in der Lage, so etwas, was in Tunesien jetzt für uns alle scheinbar ganz überraschend passiert, auch wirklich zu verstehen.
Frau Kölbe?
Ich wünsche mir, dass dieser Satz, den Sie vorhin sagten, von dem Kollegen, der sagte, Aktualität vor Realität, dass es kein Entweder-Oder ist. Also Aktualität ist wirklich der absolute Punkt. Nur Sie müssen das Geld haben, und ich wünsche mir, und ich meine, wir haben es Gott sei Dank, aber ich wünsche es auch wirklich viel mehr Kollegen, dass sie einfach das Geld von ihren Redaktionen bekommen und die Zeit, um wirklich einzusteigen. Weil letztlich, man kann das nur machen, wenn man sich intensiv und lange mit diesen Dingen, die hochkompliziert sind, beschäftigt. Und das kostet Geld und Zeit.
Herr Weicher, zum Schluss, warum hat es sich gelohnt, Arbeit in dieses Buch, die Vorkämpfer zu stecken? Was ist Ihre persönliche Vision, die Sie damit verbinden?
Meine persönliche Vision sind eigentlich drei Wünsche. Ich finde, so ein selbstkritischer Diskurs, wie er heute stattgefunden hat, ist ein Anfang. Da müssen wir weitermachen. Wir müssen eine Lobby schaffen für die Probleme und Herausforderungen, denen Krisenjournalisten ausgesetzt sind. Zweitens, glaube ich, muss der Krisenjournalismus transparenter werden. Krisenjournalisten müssen Beipackzettel ihrer Berichterstattung mitliefern, müssen sagen, wo stehe ich hier, was habe ich wirklich gesehen, was habe ich nicht gesehen, was wurde mir nicht gesagt. Und das Dritte ist, über das haben wir heute leider zu wenig gesprochen, ist sowas wie eine grundständige Ausbildung, ein Code of Conduct, Guidelines für Krisenjournalisten, die zumindest ansatzweise eine Richtschnur bilden können für diese Einsätze, diese schwierigen, zum Beispiel wie dieses Büchlein hier von Reporter ohne Grenzen, was ganz toll ist, möchte ich Ihnen gerne empfehlen, aber sowas müsste man eben in eine Ausbildung tatsächlich einweben, weil dann würde vielleicht sowas nicht passieren, was den beiden Bildjournalisten jetzt passiert ist.
Okay, vielen Dank. In zwei Stunden kann man nicht alles abwickeln und diskutieren, aber deshalb haben wir die Gespräche danach. Ich habe gelesen, die sind sowieso viel wichtiger als die eigentliche Diskussion. Dazu stehen alle zur Verfügung, vor allen Dingen auch die Herausgeber, Live Kramp vorne links, zu Einzelgesprächen. Die werden begleitet von einer repressionsfreien Hirsesuppe mit Rentierfleisch, das werden Sie sonst nicht erleben, und einem exquisiten Weißburgunder. Nutzen Sie die Gelegenheit, jedenfalls alle Referenten hier oben stehen Ihnen noch zur Verfügung. Ich danke für die offene Diskussion. Ich habe eigentlich vorher gedacht, dieses aufoktroyierte ostzonale Programm mit 10 Leuten hier oben scheitert. Dass es nicht gescheitert ist, lag an Ihnen. Es war wunderbar und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.